Auf Rang 14 der ersten Liga liegt gerade der VfL Wolfsburg. Das kann und darf nicht der Anspruch der Wolfsburger sein. Was ist da mal wieder los, muss man sagen? Wir wollen drüber sprechen mit Maximilian Müller vom MVP Club, jetzt hier im Rasenfunk.
Sie hören den Rasenfunk.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball, aber ich noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das nicht Profimannschaft, das nicht Profifußball. Unglaublich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr hier im Rasenfunk seid. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße Maxi Müller hier vom MVP Club. Maxi, schön, dass du da bist.
Ja, moin auch von meiner Seite aus und auch an die Zuhörer. Ja, es ist eine Riesenehre, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich echt extrem.
Ach, es ist doch ganz meinerseits die Ehre. Erste Frage vor der Frage, die wir besprochen haben. Ist das gerade Fußball? Hat Ayrton recht, wenn er sagt, das ist kein Fußball und wir das auf den VfL Wolfsburg beziehen?
Boah, ja, es ist aktuell schon sehr bieder und als Fan macht es auch wirklich überhaupt gar keinen Spaß aktuell. Natürlich auch in Vorbereitung hier für den Podcast nochmal das Spiel. 90 Minuten, sehr, sehr intensiv verfolgt und das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also ja, es ist nicht schön aktuell.
Wobei, die zweite Hälfte war ja besser, aber da reden wir gleich drüber. Aber weil ich mal davon ausgehe, obwohl es den MVP Club jetzt schon eine Weile gibt, sowohl als Webseite als auch als Podcast, kann es ja sein, dass die einen oder anderen euch noch gar nicht kennen. Magst du mal kurz sagen, wo kann man euch lesen? Was macht ihr eigentlich? Du bist ja da nicht alleine.
Ja, also MVP Club ist ein Projekt, das läuft schon seit knapp 5, 6 Jahren. Also wir hatten letztes Jahr 5-jähriges Jubiläum. Und ist eigentlich gestartet als Kickbase-Podcast, falls jemand nicht kennt, so ein Managerspiel, wo man sich da die ganzen Bundesligaspieler zusammen kaufen kann und am Ende des Spieltags kriegt man eine Punktzahl. Ja, und dann ist irgendwann so dieser Übergang erfolgt zum Spieltagsrückblick und Raik, mein guter Kumpel, mit dem ich das zusammen mache, der hat dann angefangen zu scouten auf der Website, ist inzwischen auch im Fußball tätig und wir machen gemeinsam die Website, wir machen da Analysen, Scouting-Berichte. Und was sonst noch so Spaß macht am Fußball, dann den Podcast, der kommt jeden Montag um 21 Uhr. Und wir sind auch auf eigentlich allen Socials vertreten, also Instagram, TikTok, YouTube, genau.
Wird natürlich alles verlinkt und so bin ich nämlich auch auf euch aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht, ich glaube Saisonvorbereitung vor 2 oder 3 Jahren irgendwann. Also ich recherchiere dann immer den Neuverpflichtungen hinterher und versuche mir so Transferprofile zu erstellen. Und dann kam ich irgendwann auf eure Seite und dachte mir, ach, das ist ja genau das, was ich brauche. Jemand, der sich da so richtig reinnerdet in einzelne Spielerprofile. Und ich kann das dann für meine Recherchen mitverwenden. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, da gibt's ja jemanden, der VfL Wolfsburg-Fan ist. Und ich will jetzt hier nicht den naheliegenden Witz machen. So, ich dachte mir einfach nur, cool, der kommt in die Datenbank. Deswegen schlummerst du da schon seit einer Weile. Jetzt habe ich dich aktiviert. Und das aber, so ehrlich muss man sein, nicht in der besten Phase des VfL Wolfsburgs. Denn allein der Tabellenplatz und ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz zeigt ja schon, wie schlecht es gerade um den VfL steht. Ich glaube, es ist ja sogar eine historisch schlechte Saison, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ja, so schlecht war es noch nie zu diesem Zeitpunkt der Saison. Wenn wir mal versuchen, das zu trennen, das eine sind ja die Ergebnisse und das andere ist die Spielweise, mit der man diese Ergebnisse erzeugt. Gibt es da Dinge, die besser sind, als der Tabellenplatz gerade aussieht?
Ich glaube, das Einzige, wo man sich als VfL-Fan noch drauf verlassen kann, ist, dass in diesem Kader immer noch eine Menge Qualität schlummert und man einfach besser ist als die ganzen Mannschaften, die unten stehen. Also wenn man jetzt mal den Kaderwert jetzt vielleicht von Heidenheim oder St. Pauli jetzt dem VfL gegenüberstellt, dann denkt man sich so, yo, also die Spieler können es ja eigentlich und haben es ja auch schon an anderen Adressen bewiesen. Ich glaube, ich muss jetzt hier keinem erklären, dass Christian Eriksen früher Weltklasse-Mittelfeldspieler war. Und ja, ich habe trotz alledem nicht so sonderlich viel Hoffnung aktuell, weil ich finde, dieser Trainereffekt ist jetzt wieder völlig verpufft nach dem Wechsel von Paul Simonis auf Daniel Bauer. Auch wenn die ersten Spiele meiner Meinung nach gar nicht so schlecht aussahen. Und jetzt ist man wieder in den letzten Wochen ein bisschen zu diesem biederen Fußball übergegangen und man hat extreme Probleme in der Defensive.
Kannst du das denn nachvollziehen, dass das Fans anderer Vereine sehr sauer aufstößt, dass eben genau dieses Argument, ja, der Kader ist halt einfach gut oder besser als der von anderen Kandidaten rund um den Klassenerhalt, einfach weil man da Geld reinpumpt über viele Jahre?
Naja, man muss es schon so sehen. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung. Wenn man das jetzt mal vergleicht, was jetzt andere Vereine in diesem Bereich an Geld ausgeben können. Also Werder Bremen als Beispiel, die sind ja auch unten reingerutscht. Und die waren jetzt im kompletten Winter nicht handlungsfähig. Und der VfL Wolfsburg schafft es mal so ganz nebenbei, noch 20 Millionen in der Wintertransferphase auszugeben. So rund, glaube ich, waren es dann mit Chiyogai und unserem neuen Innenverteidiger. Das ist schon ein Unterschied. Und du dürftest mit diesen wirtschaftlichen Mitteln dürftest du nicht dastehen. Und das ist das größte Problem, was mir als Fan aufstößt. Wie gesagt, also Hoffenheim-Fans können diese Saison eigentlich nur sehr froh sein. Die haben ja ähnliche Mittel zur Verfügung. Mhm. Aber ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn jetzt ein Werder Bremen-Fan sich beschwert, was wir da an Mitteln haben und was für schlechten Fußball wir spielen.
Dann lass uns aber doch mal bei diesem Fußball bleiben. Und wenn du magst, dann gerne zurückgehen an den Beginn dieser Saison. Zur Verpflichtung von Paul Simonis. Wir wussten alle, dass das ein Risiko ist, denn Paul Simonis hatte 10 Monate Profifußball-Trainer-Erfahrung, ist mit den Deventer, mit den Go Ahead Eagles, hatte er Erfolg in den Niederlanden, hat er unter anderem den Pokal da gewonnen, das haben wir ja hier auch in der Liga Tour Europa ein bisschen mit begleitet. Was glaubst du denn, hat man sich von Paul Simonis versprochen und was hat man dann von ihm bekommen?
Also ich habe mir relativ viel angeguckt. Ich habe ja auch vor der Saison wieder eine große Saisonanalyse gemacht. Mhm. Und der Name ist bekanntlich nicht gefallen. Also ich habe mich so ein bisschen auf diese Trainer konzentriert, die auch gehandelt wurden oder auch, die ich mir gut hätte vorstellen können in Wolfsburg. Und Paul Simonis war schon eine ziemliche Wildcard. Da habe ich mir angefangen, den guten alten Niederländer mal genauer anzugucken. Und es ist schon aufgefallen mit sehr strukturiertem Fußball. Ich habe mir erhofft, dass er so ein bisschen diesen Kader maximieren kann, weil wir haben auch schon sehr starke Umschaltspieler und das Ziel war es ja auch schon, mit einem guten Positionsspiel von hinten raus Umschaltmomente künstlich zu kreieren. Mhm. Und das ist quasi ab dem Köln-Spiel, das war ja so ein kleiner Downer in dieser Saison, das war ja der große Jubiläumsspieltag, habe ich das Gefühl, ist in diesem Verein irgendwas passiert, weil man diesen späten Rückschlag dann erhalten hat. Und ab dann war auch diese kompletten Muster, die man wenigstens die ersten Spiele erkennen konnte, sie waren nicht perfekt, aber man konnte wirklich in Ansätzen erkennen, was er vorhat, waren komplett weg. Und dann ist man zu Underdog-Fußball gegangen, der in Wolfsburg jetzt schon ein paar Jahre vorherrscht. Ja, also Paul Simonis hatte ich echt sehr, sehr, sehr große Hoffnung, dass das funktioniert. Aber leider Gottes war es dann nach 9 Spieltagen vorbei, glaube ich.
Mhm. Genau. Und dieses 3:3 gegen den FC, wo man in der 104. Minute noch das 3:3 kassiert, nachdem man vorher in der Nachspielzeit noch das 3:2 erzielt hatte, das war schon am 3. Spieltag. Also wie kann denn das sein, dass dann so etwas sich schon so sehr verändert? Glaubst du, dass das, was man wollte, dass das überhaupt möglich ist beim VfL Wolfsburg? Denn wir haben es ja, es ist noch nicht ganz Gladbach-Style, so im Hin und Her der Trainer und der Art und Weise, wie sie spielen lassen, aber ein bisschen schon. Wir hatten Marc van Bommel, wo man genau versucht hat, auf Ballbesitzfußball umzuschalten, dann alle oder auf Ballbesitzfußball zu switchen, so ein bisschen in der Strategie. Dann haben wir gesehen, wie gut das funktioniert hat. Am Ende kam man bei Ralf Hasenhüttl aus, der ja bekanntermaßen eher so ein Umschaltfußball favorisiert. Das, was du jetzt sagst, klingt ja wieder eher nach einem Ballbesitz-Fußball-Ansatz. Also ist das auch ein Teil des Problems, dass eben der VfL Wolfsburg immer wieder versucht, so in eine andere Richtung zu gehen und dann aber feststellt, wir kriegen es nicht hin oder nicht die Geduld hat, es durchzuziehen, bis man es hinkriegt?
Also das ist, glaube ich, eine ganz große Komponente, die da mitschwingt, ist unsere miserable Kaderplanung. Ich benenne es gleich einfach mal so, weil es nichts anderes ist. Also diesen Fußball, den Paul Simonis spielen lassen wollte, das war in diesem Umfeld überhaupt nicht möglich. Du hast mit Grabaran einen Torwart, der auf der Linie ist wahrscheinlich einer der besten Keeper der Liga. Auf der anderen Seite hast du halt wirklich auch einen Torwart. Wenn der einen langen Ball schlagen muss, da zitter ich schon am ganzen Körper. Und auch die ganzen also du hast ja wirklich faktisch in den ersten beiden Aufbaulinien hast du ja keine Spieler, die großartig Qualität am Ball haben. Das sind ja wirklich alles vielleicht ganz gute Verteidiger. Ich möchte jetzt zum Beispiel Dennis Wavrow auch nicht unterstellen, aber das ist jetzt ja kein aufbaustarker Innenverteidiger. Dem einzigen, den ich das vielleicht noch geben würde, wäre Konstantinos Koulierakis, der auch in einem Formloch steckt. Und Maxi Arnold hast du noch so einen kleinen Taktgeber, mit dem hätte es vielleicht funktionieren können. Aber dieser Kader war auf diesen Fußball überhaupt nicht aufgebaut. Und ich glaube, dass wenn du so einen Trainer holst, dann musst du auch schon einen kleinen Plan damit bringen. Und den hatte, glaube ich, unsere sportliche Führung im Sommer nicht.
Und das bezieht sich ja nicht nur auf diesen Sommer, auch wenn die nicht für alle Sommer jetzt verantwortlich sind, aber also diese Reihenfolge nur, damit die Hörerinnen und Hörer nochmal die Namen im Kopf haben. Ich bin da jetzt ja auch so ein bisschen schnell drüber gegangen. Marc van Bommel, dann kam Florian Kohfeldt, Niko Kovac, Ralf Hasenhüttl und dann eben Paul Simonis, die Interimstrainer zwischendurch, die habe ich weggelassen und am Ende ging es dann zu Daniel Bauer, aber über den werden wir gleich nochmal ein bisschen sprechen. Also wir halten fest, es sollte versucht werden, ein bisschen einen anderen Fußball zu spielen und schon am dritten Spieltag ging es dahin, weil man eben in einem auch sehr emotional wichtigen Spiel, muss man wirklich nochmal hervorheben, diesen späten Ausgleichstreffer kassiert hat. Jetzt könnte man aber ja auch sagen, na immerhin war mal was los, denn ein Teil des Frustes vorheriger Trainer vor Paul Simonis war ja auch, dass es durchaus schwierig war, das Stadion anzuzünden und eben dafür Begeisterung zu sorgen. Warum glaubst du, ist man dann nach diesem 3:3 in Person von Paul Simonis dann zu so einem biederen oder biedereren Fußball zurückgekehrt?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Ergebnisse auch ausgeblieben sind. Paul Simonis ist ja nur mit diesem Pokalerfolg, mit dem 9:0 in Hemelingen, gut reingestartet. Dann hat man noch am ersten Spieltag Heidenheim 3:1 geschlagen. Und denn der zweite Spieltag war ja schon ein kleiner Downer, weil man spät noch ein Gegentor von Mainz 05 bekommen hat. Dann am nächsten Spieltag war das dann die Nummer mit Köln. Und darauf kam schon Borussia Dortmund, wo man auch wirklich... Also das Spiel war in Ordnung, ich war auch vor Ort, 1:0 gegen Borussia Dortmund verloren hat. Und dann ist wahrscheinlich so ein bisschen was passiert, im Verein hat sich schon wieder ein bisschen was geändert, so die Euphorie war weg vom Saisonstart, der Geburtstag, es war ja immer noch ein Punktgewinn, aber es hat sich angefühlt wie eine Niederlage. Und ich glaube einfach, dass sich da was im Kopf wieder umgestellt hat beim VfL Wolfsburg. Die Ergebnisse bleiben aus. Wir müssen jetzt wieder erstmal zu den Basics zurück und die spielerische Weiterentwicklung, die man ja eigentlich machen wollte mit wirklich einem wirklichen Konzept am Ball, ist dann ja dann auch wieder zurückgegangen. Das ist ja so immer der erste Weg, den die Bundesliga-Trainer, finde ich, gehen. Wenn die Spielphilosophie nicht funktioniert, geht man halt zu den Basics zurück.
Aber was war denn die Erwartung? Weil in der Saison 23/24 Platz 12, in der Saison 24/25 Platz 11, also schlechter als ein Elfplatzierter, hat man unter Paul Simonis in dieser Phase ja eigentlich nicht gespielt.
Auf gar keinen Fall. Das ist ja auch das, was ich so schade fand, dass man dann die Abkehr von der eigentlichen neuen Idee so schnell vorangetrieben hat. Ich glaube, beim VfL Wolfsburg ist es, glaube ich, die Erwartungshaltung von VW, man hat ja auch diese ganz klare Verbindung, also Werkstatt und Verein, ist einfach sehr hoch. Ich glaube, das fußballerische Knowledge ist nicht so vorhanden, wenn ich mir angucke, wer bei uns im Aufsichtsrat sitzt. Und ich glaube, es geht auch schon relativ schnell los, dass dann Druck von oben kommt. Dann geht es erstmal in die sportliche Führung. Ich glaube, Peter Christiansen, ich möchte ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, weil die Kaderzusammenstellung geht auch auf ihn. Aber ich glaube, der kriegt auch vom Aufsichtsrat sehr, sehr viel Druck. Und das wird ja quasi nur weitergeleitet. Und wenn dann Ergebnisse ausbleiben, dann ist bei VW auch, glaube ich, relativ schnell, ja, lass uns mal drüben anrufen, das geht so nicht weiter. Und ich glaube, es ist im medialen Umfeld kann man beim VfL Wolfsburg, glaube ich, sehr gut arbeiten, weil es ein sehr ruhiges Umfeld ist. Aber ich glaube, was so oben drüber ist, das ist beim VfL eher unschön zu arbeiten.
Wobei dann natürlich ein Peter Christiansen auch die Entscheidung treffen könnte, leite ich Druck weiter oder wehre ich ihn ab und schütze erstmal meine Angestellten, womit er damit natürlich aber sich selber noch mehr in die Verantwortung nimmt. Was hältst du denn von Berichten, dass er durchaus schon dann auch sehr meinungsstark gegenüber bisherigen Trainern aufgetreten ist und vielleicht auch, also ich will jetzt nicht sagen, in die Aufstellung reingeredet, weil das ist so ein Klischee, aber letztlich geht's dann doch um solche Themen. Also mir ist zumindest aufgefallen, dass im Wolfsburg-Umfeld viel darüber gesprochen wurde, dass so eine gewisse skandinavische Connection bevorzugt auf dem Feld stehen sollte.
Ja, damit hat er sich ja grundsätzlich total angreifbar gemacht. Das war ja so ein bisschen auch die Transferstrategie. Ja, ich werde jetzt im skandinavischen Raum sehr viel scouten und versuchen, Spieler zu holen. Ist ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht eine schlechte Idee, weil aus Skandinavien finde ich auch schon sehr, sehr gute Fußballer auch in die Bundesliga gewechselt sind oder auch ins nähere Umland. Allerdings wirkt das halt in der ersten Linie natürlich auch ein bisschen komisch, wenn man dann auch selber Däne ist und vielleicht auch in den Beraterkreisen ganz gut unterwegs ist und auch gut vernetzt ist. Ja, also Peter Christiansen ist, glaube ich, eine sehr schwierige Person beim VfL Wolfsburg. Ich denke, er hat in den letzten Jahren auch vieles umsetzen wollen, was eigentlich für den Verein gut gewesen wäre. Ich glaube, wir kommen auch nochmal auf die Personalie Maximilian Arnold zu sprechen. Und ja, ich bin mal gespannt, wo das hingeht, weil er ist ja schon jetzt sehr, glaube ich, angegriffen, hat jetzt mit Pirmin Schwegler noch einen neuen Sportdirektor an die Seite bekommen. Und ja, mal gucken, was er noch umsetzen kann in Wolfsburg, weil ich glaube, die Luft wird auch langsam für ihn dünner, wenn der nächste Trainer auch nicht funkt.
Übrigens, also das ist jetzt nur so eine anekdotische Beobachtung, aber es ist schon ein bisschen absurd. Peter Christiansen kommt und auf einmal kommen die ganzen Skandinavier zum VfL Wolfsburg. Pirmin Schwegler wird geholt. Wen holen wir im Winter? Ah, jemanden vom FC Basel. Okay, alles klar. Keine weiteren Fragen. Aber das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Man kennt sich ja dann vielleicht auch besser aus in manchen Märkten. Jetzt war es ja so, dass es auch in dieser Phase nach diesem Köln-Spiel, nach diesem Jubiläumsspiel, also erstmal dann kam Christian Eriksen zum VfL, auch ein aufsehenerregender Transfer, bei dem man sich aber auch gewisse Warum-Fragen auch schon stellen konnte, weil das war bisher eigentlich nicht eine unterbesetzte Position beim VfL Wolfsburg, die er bekleidet. Aber es war ja danach so, dass nicht jedes Spiel richtig schlecht war. Also du hattest zum Beispiel eine sehr ärgerliche Heimniederlage gegen Rasenballsport Leipzig mit 22 Schüssen und einem Expected Goals Wert von 3,0 verlierst du mit 0:1. Du hattest aber, so ehrlich muss man auch sein, zum Beispiel direkt danach dann ein ganz fürchterliches Spiel beim FC Augsburg, bei dem der FCA deutlich überlegen ist und das so aber hätte gar nicht sein dürfen, weil er total wild gespielt hat. Also es ging so ein bisschen hin und her und trotzdem hatte man aber jetzt nicht den Eindruck, hier fällt was komplett auseinander. Die Ergebnisse haben halt nicht gestimmt. Also natürlich war das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel vor einer Minuskulisse, 10.000 ZuschauerInnen, das war natürlich schwierig, das sehe ich, aber eigentlich gab es auch immer wieder ganz gute Ansätze. Also findest du jetzt im Nachhinein, dass diese Entlassung von Paul Simonis nach dem 1:2 bei Werder Bremen, dass die eine richtige Entscheidung war?
Die Frage ist, ob sie vermeidbar gewesen wäre. Ich glaube, der komplette VfL Wolfsburg, der komplette Verein ist wirklich dann wieder in so eine Negativspirale runtergerutscht. Ich hatte das Gefühl, ich habe mir dann noch jegliche Pressekonferenzen angeguckt. Paul Simonis hat gegen Ende auch wirklich schon ein bisschen planlos gewirkt. Also ja, was soll er jetzt da machen? Die Mannschaft konnte er nicht mehr greifen. Das ist auch immer ein Problem, dass du das Gefühl hast, in dieser Mannschaft ist sich so keiner grün wirklich. Also ich weiß nicht, ob es in dieser Mannschaft wirklich eine positive Kaderchemie gibt. Und dann ist natürlich immer erstmal der erste Weg, dann gucken wir mal an, wer an der Seitenlinie steht. Und ich denke, es war unvermeidbar. Also ich finde die Trainerentscheidung aus dem Sommer wahrscheinlich immer noch richtig, dass man was gewagt hat und gesagt hat, wir holen jetzt wirklich ein unbeschriebenes Blatt mit einer klaren Idee. Aber das war einfach ein Match, was nicht funktionieren sollte. Simonis hat die Mannschaft nicht gegriffen bekommen. Das ist auch eine sehr wichtige Komponente. Ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er ein schlechter Fußballfachmann ist. Aber für diese Mannschaft war er nicht der richtige Trainer. Und dann war das all in all wahrscheinlich bei diesem Auftritt unvermeidbar. Man hat ja auch wieder sehr spät das Gegentor bekommen, sonst hätte man ja wenigstens einen Punkt in Bremen geholt.
Ja, wobei da natürlich auch das Problem ist, also beide Gegentore waren ja spät, 83. und 91. Aber das Problem war, dass zu dieser Phase in der Saison es so war, wie es aber ehrlicherweise jetzt auch wieder ist, nämlich Wolfsburg, selbst wenn es in Führung geht, danach werden sämtliche Offensivbemühungen eingestellt, außer der lange Ball auf Amura, den versucht man vielleicht nochmal. Das heißt, man gerät dann auch in eine Passivität, die halt dann manchmal sogar Gegner ausnutzen, die vorher noch gar nicht so aufgefallen sind durch Offensivkraft, wie eben zum Beispiel in diesem Werder-Bremen-Spiel, auch schon gegen Hoffenheim ganz, ganz schlimm verteidigt. Das Augsburg-Spiel habe ich schon angesprochen, gegen den VfB Stuttgart, okay, da ist man auch einfach in allen Belangen gerade deutlich unterlegen, aber trotzdem wurde es einem auch nochmal vor Augen geführt in diesem Spiel. Das ist halt, glaube ich, das, was da noch mit dazu kam. Aber gleichzeitig stelle ich mir halt die Frage, wie eigentlich die Fehleranalyse über so einen mittelfristigen Zeitraum beim VfL Wolfsburg aussieht. Also ich will jetzt hier nicht die Argumentation fahren, du hättest auf jeden Fall mit Paul Simonis weitermachen müssen. Ich meine, jeder, der den Rasenfunk gehört hat, der hat gehört, wie ich die Spiele damals bewertet habe. Das war einfach richtig schlecht und ich würde dir auch zustimmen. Ich hatte auch das Gefühl, dass er schon sehr früh so alle seine auch rhetorischen Patronen eigentlich schon verschossen hatte in den Pressekonferenzen. Also er hat Spieler sowohl angezählt als auch sich vor sie gestellt, er hat rotiert, aber auch Spieler eine schützende Hand über sie gehalten. Er hat versucht, das Umfeld anzuzünden. Er hat die Medien kritisiert. Also irgendwie alles hat er mal so durchgespielt, was du so machen kannst. Aber wenn ich mir einfach halt diese Namenreihe angucke, die halt jetzt auf der Trainerbank saß bei Wolfsburg, dann ragt ja ein Trainer heraus. Und das ist Niko Kovac, mit dem man auch das letzte Mal ein gutes Ergebnis hatte. Da ist man auf Rang 8 eingelaufen. Und auch bei Niko Kovac war es am Ende so, dass er sich immer wieder wiederholt hat und auch gewisse Fragen nicht mehr haben konnte aus dem Umfeld. Aber ich weiß noch, dass ich damals einen Schwerpunkt aufgenommen habe mit Dennis, war das, glaube ich, mit Dennis Lindner. Und da sind wir letztlich bei dem Fazit rausgekommen. Also es läuft gerade nicht gut. Es sieht auch überhaupt nicht gut aus, wie der VfL Wolfsburg spielt, aber vielleicht ist die Art von Trainer, die Niko Kovac ist, das, was dieser Kader braucht. Nämlich jemand, der klare Regeln aufstellt, bis hin zu keine gekühlten Getränke trinken und so weiter und so fort. Und der dadurch es irgendwie schafft, diesen, ja, dann doch offensichtlich nicht ganz so motivierten Haufen zur Leistung zu bringen. Also wie blickst du denn jetzt im Nachhinein auf die Entscheidung, dass man Niko Kovac damals entlassen hat? Weil es ja auch dann was aussagt darüber, dass man jetzt mit Daniel Bauer dann nach Interimszeit weitergemacht hat.
Niko Kovac ist so eine Personalie, über die ich in den letzten Wochen sehr viel nachgedacht habe. Ich war damals, als diese Entlassung erfolgt ist, ich war so froh, dass es jetzt endlich weg ist, weil du konntest dir diese Pressekonferenz nicht mehr anhören, du konntest dir die Interviews nicht mehr anhören, den Fußball, den er gespielt hat. Es war irgendwie jede Woche dasselbe Problem. Man hat es irgendwie ins letzte Drittel geschafft. Und dann kam wieder das U. Und du konntest keine Lösung gegen den tiefen Block finden.
Man hat also keine Tore. Also das U ist damit gemeint für alle Hörerinnen und Hörer. Du hast den Ball auf dem einen Flügel, kommst aber nicht in den Strafraum, deswegen spielst du den Ball im schlechtesten Fall bis über die Innenverteidiger auf die andere Seite auf dem Flügel. Und das ist eben ein U, wie wir Nerds gerne sagen, das U des Todes, weil das eben dafür steht, dass du keinen ordentlichen Weg in den Strafraum hast. Entschuldigung.
Das ist ja auch eine Sache, die sich durch Niko Kovacs Karriere zieht. Das war beim FC Bayern der Fall. Das war dann auch bei der AS Monaco ab einem bestimmten Punkt der Fall. Ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, dass es bei Borussia Dortmund eventuell auch irgendwann mal so aussieht, obwohl man da ja sagen muss, er macht einen sehr guten Job bei Borussia Dortmund. Und ich frage mich so ein bisschen, was in diesem Verein nach dieser Entlassung passiert ist. Weil ich glaube, da hat es nicht so eine richtige Fehleranalyse gegeben, was du auch gesagt hast. Was ist jetzt wirklich falsch gelaufen? Warum hat der Fußball nicht funktioniert? Und der Trainertyp Kovac, da muss ich dir zu 100% zustimmen, das sind die Trainer, die in diesem Verein funktioniert haben. Ob das jetzt ein Felix Magath ist, der 2009 die Mannschaft durch den Wald gejagt hat und dann auch im Allersee hat laufen lassen, oder ob das jetzt ein Oliver Glasner war, der bestimmt auch keine leichte Person ist, aber ein überragender Fußballfachmann und auch seiner Mannschaft, dass ich es jetzt mal so sagen muss, aber wirklich mal in den Arsch getreten hat. Und das sind diese Trainer, die dem VfL eigentlich immer stark gemacht haben. Ich glaube, auch Dieter Hecking ist jemand, der wirklich auch seine Mannschaft sehr gepusht hat. Und ich denke, Paul Simonis, der da jetzt vielleicht ein bisschen kühler rüberkommt und eher so ein bisschen auf das Taktische geht, ich glaube, das findet in der, ich benenne es jetzt auch einfach so, wie es ist, in der Wohlfühloase VfL Wolfsburg, findet dieser Trainer nicht statt. Und das ist wahrscheinlich auch damals schon bei seinem Landsmann Marc van Bommel, hat es deshalb nicht funktioniert. Und danach gab es ja mit Niko Kovac eigentlich nur noch einmal diesen Trainer, der diese Mannschaft wirklich richtig gepusht hat und sie wenigstens mal über eine gewisse Grenze gepusht hat.
Und jetzt kommt eben Daniel Bauer zum zweiten Mal als Interimstrainer zum Zug. Er war schon nach Ralf Hasenhüttl noch für zwei Spiele angestellt. Da wurden dann auch 4 Punkte draus geholt, glaube ich, aus den zwei Spielen. Also es war nicht unerfolgreich. Und auch jetzt ist es so, dass es eigentlich ganz gut beginnt. Man verliert zwar gegen Leverkusen, aber das war ein freakiges Spiel so ein bisschen, weil auch Leverkusen wirklich mit jedem seiner Schüsse erstmal getroffen hat. Man hat gegen Eintracht Frankfurt ein gutes Spiel auswärts gemacht, durch einen harten Strafstoß noch das Unentschieden kassiert. gegen Union gewonnen, gegen Gladbach gewonnen, auswärts, und dann wird bekannt gegeben, okay, Daniel Bauer, das ist jetzt unser Trainer, er ist nicht nur Interimstrainer, sondern er bekommt jetzt auch einen längerfristigen Vertrag. Wie blickst du auf diese Entscheidung?
Das war, glaube ich, während der Aufstellung beim Freiburg-Spiel wurde es bekannt gegeben. Und da war ich auch im Stadion und habe mir das Spiel angeguckt. Und ich war erst mal so, ich hatte das Gefühl, dass Daniel Bauer diese Mannschaft erreicht hat. Weil, es, wie gesagt, Paul Simonisch, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft ist wirklich tot. Und dann erfolgt dieses Spiel gegen Leverkusen. Du hast wirklich mal wieder eine erste Halbzeit, wo du einen defensiven Fehler über den nächsten machst. Und dann kommt die Mannschaft aber raus und schafft es irgendwie, sich Chancen zu erspielen. Und ich glaube, man hat ja sogar noch das Tor gemacht. Das weiß ich. Ich glaube, wir haben sogar noch das Tor gemacht. Dann nächste Woche dann das Spiel gegen Frankfurt. Es war ja auch wirklich unglücklich, wie du schon gesagt hast. Und ja, dann ging es ja eigentlich auch wieder ein bisschen bergauf. Und man hat gesehen, yo, das Spiel gegen Union war gut. Man hatte nur seine Phase, wo man ein bisschen passiver geworden ist. Gegen Gladbach, finde ich, hat man über 70 bis 80 Minuten eine überragende Leistung gebracht. Man hat wirklich auch guten Fußball gespielt. Also man hatte ein gutes Positionsspiel. Die Mannschaft hat hoch angelaufen. Das hat richtig Bock gemacht in Gladbach. Und gegen Freiburg haben sich mal wieder die defensiven Fehler eingeschlichen, die jetzt auch bis zum Köln-Spiel wieder angehalten haben. Dann kommst du ins Jahr 2026, fängst dir 8 Dinger in München. Okay, die erste Halbzeit war sehr gut. Ich fand, wir waren da wirklich auf Augenhöhe mit den Bayern. St. Pauli wurde schlechter gemacht, als es eigentlich war. Und seitdem geht es wieder nur bergab beim VfL Wolfsburg. Ich habe das Gefühl, die Patrone Daniel Bauer, wie er die Mannschaft erreicht, fühlt sich jetzt schon wieder so an wie unter Paul Simonis. Und ja, ich weiß auch nicht so ganz, was er noch machen soll.
Aber was mich so interessieren würde, ist, wo glaubst du denn, liegt denn das Problem vom VfL Wolfsburg? Ist es, dass die Offensive nicht gut genug ist? 28 Tore nach 20 Spielen, okay. Oder ist es die Defensive, die zu schlecht ist, mit 42 Toren nach 20 Spielen, scheint es ja schon ein deutlicherer Hinweis darauf zu sein. Und dann wäre nämlich meine Anschlussfrage, ist denn die Defensive dann wirklich so viel besser geworden, auch schon in den besseren Spielen unter Daniel Bauer?
Ist eine schwierige Frage. Ich denke nicht. Ich glaube, man hat einfach mit der Intensität und diesem Setup, dass man jetzt höher anlaufen will, dass man sich nicht wie unter Paul Simonis da wirklich in diesen Low-Block zurückziehen möchte, hat man, glaube ich, schon sehr viel auch in den ersten Pressing-Momenten einfach lösen können. Dass man hatte viel mehr Kontrolle vom Spiel, und das ist auch die Thematik, die mich am meisten aufregt. Es ist nicht mal wirklich, Sturm funktioniert nicht, Abwehr funktioniert nicht, sondern man hat überhaupt gar keine Kontrolle im eigentlichen Spiel, obwohl genau das Ziel war. Es wurde vor der Saison offen kommuniziert, wir möchten dominanter auftreten, wir möchten kontrollierteren Fußball spielen, und wir haben überhaupt keine Kontrolle. Wenn man sich so ein bisschen mal in den Statistiken reinforscht, Game Control Index, da ist man auf Platz 14 in der Liga. Und ich glaube, das hat man sich vor der Saison so nicht vorgestellt. Auch im Field-Tilt-Wert, wie viel Dominanz man in gewissen territoriale Dominanz ausstrahlt, da ist man auch auf Platz 15. Das sind so Werte, man hat einfach keine Kontrolle über das Spiel, rutscht dann immer wieder weiter hinten rein, weil die Mannschaft dich hinten reindrückt, die gegnerische. Und ja, so fängst du dir halt Tore. Und ich glaube auch schon, dass der Kader nicht gut zusammengestellt ist. Aber man hat einfach überhaupt gar keine Kontrolle in den Spielen. Und der zweite Punkt ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Ich glaube, das Umfeld VfL Wolfsburg kann Spieler teilweise kaputt machen oder sie in so eine Wohlfühloase schicken. Und da wird vielleicht der letzte Sprint mal nicht angezogen. Man ist jetzt vielleicht nicht so 120% da, obwohl es jetzt wirklich gefragt ist. Ich denke jetzt an das Gegentor am Freitag gegen Köln. Es war eigentlich nicht schwer zu verteidigen. Vini Sousa macht ja den einen Schritt zu viel nach hinten, ist zu passiv im Verhalten, und so fängst du dir dann Tore. Das sind jetzt grundsätzlich, glaube ich, keine Probleme im System, sondern das sind so einzelne Momente, die bei gewissen Spielern dann einfach fehlen, dass du Situationen entweder gut ausspielst oder dass du sie verteidigt bekommst.
Wobei man ja sagen muss, das gab es eben vorher auch schon. Also deswegen war ich schon ein bisschen kritischer, als ich dann gehört habe, der Vertrag mit Daniel Bauer wird jetzt, also es wird ein Vertrag aufgesetzt eben, dass er als Cheftrainer übernimmt, weil schon gegen Leverkusen, da hattest du zwar Pech, ich habe es angesprochen, weil die so effizient waren, aber dennoch hat man eben wahnsinnig viel zugelassen. Da konnte man noch sagen, okay, Wavro jetzt gerade zurückgekehrt, vielleicht braucht er jetzt wieder ein bisschen, um reinzukommen. Eintracht Frankfurt war besser, aber es fällt einem im Nachhinein dann doch auf, dass all die besseren Spiele gegen Teams waren, die alle Riesenprobleme hatten. Also auch gegen Union hast du bis auf Kopfballchancen fast nichts zugelassen. Aber das ist halt auch genau das Problem von Union, dass sie nach Rückstand zu wenig kreieren und zu wenig Möglichkeiten haben, haben sie jetzt gerade ein Riesenthema mit. Und das einzige Spiel, was dann so richtig überzeugend war, war eben dieses 3:1 in Gladbach, wo man sogar auch noch höher hätte gewinnen können. Auch da war es aber so, also zum einen Gladbach jetzt auch wirklich nicht gerade die Mannschaft, die hier durch die Liga durchpflügt. Und zum anderen war es da dann auch so, dass man hinten raus auch wieder einiges zugelassen hat, wo man sich ja halt damals noch gedacht hat, ja okay, die Spannung war nicht mehr da, weil sie haben so hoch geführt und das war so dominant. Also deswegen bin ich da nämlich so ein bisschen... Na, was soll ich? Ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob das VfL Wolfsburg eigentlich jetzt endlich mal akzeptiert hat, was das Problem ist. Und dass das Problem eben daran liegt, unter anderem, der Kader ist teuer, aber da spielen Spieler, die für sich spielen und nicht fürs Team, weil die wollen irgendwann wieder weg aus Wolfsburg und die vielleicht auch deswegen zu Wolfsburg gekommen sind, weil die halt ein bisschen besser zahlen als andere Leute, die noch Interesse an diesen Spielern hatte. Und auch die Entscheidung auf Daniel Bauer, du kannst natürlich hoffen, dass jetzt dann das für die Jugendarbeit was bedeutet. Da gab es ja auch Fortschritte unmittelbar, nachdem er gekommen ist. Und letztlich könnte man, wenn man will, glaube ich, auch die gute Phase von Pejcinovic auch mit Daniel Bauer synchron setzen und könnte sagen, auch dafür ist er verantwortlich. Das erreichst du damit. Aber erreichst du damit, irgendwie Disziplin in dieses Team reinzubekommen? Ich bin mir nicht sicher. Und wenn wir hören, was Mohamed Amoura zum Beispiel gemacht hat, der ja unheimlich wichtig ist für die Offensive, aber dass er nach allem, was berichtet wird, er erfährt, okay, ich werde nicht in der Startelf stehen, ja gut, dann habe ich jetzt eine in Anführungszeichen Verletzung und beende das Training hier einfach eigenhändig. Da kann Daniel Bauer jetzt erstmal nichts für, er muss aber das händeln und ich weiß nicht, ob er in der Autoritätsperson ist, Position ist, das zu tun. Wie denkst du darüber?
Nochmal, glaube ich, zurück zu dem Spiel gegen Freiburg, wo es dann verkündet wurde. Ich war im ersten Moment, wie gesagt, eigentlich ganz happy, dass man jetzt diese Lücke schließen konnte. Wenn man jetzt so ein bisschen Wochen später drauf guckt, war das wahrscheinlich einfach eine sehr große Überreaktion. Man hätte einfach kommunizieren sollen, ja, Daniel Bauer bleibt jetzt erstmal so lange Interimscoach, solange es irgendwie läuft. Ich weiß, der wollte auch Klarheit haben über seine Zukunft. Ich glaube, der Vertrag ist auch ausgelaufen. Aber man hätte wahrscheinlich einfach nach 2 bis 3 guten Spielen noch nicht sagen sollen, Daniel, du bist jetzt unser Mann. Ich glaube, man hätte einfach noch ein bisschen mehr Zeit fordern sollen, wenn es gegangen wäre. Und vielleicht seine Rolle jetzt auch mal sehen, wenn die Mannschaft jetzt aus einer guten Phase rauskommt, ob er diese gute Phase in eine konstante Phase umentwickeln kann. Und wahrscheinlich war das der große Fehler. Aber da ist ja natürlich auch die sportliche Führung ein bisschen unter Druck, wenn gefragt wird, jo, wird jetzt Daniel Bauer nach der guten Phase Cheftrainer und sowas. Das sind halt alles Thematiken. Da möchte ich jetzt nicht unsere sportliche Führung für angreifen, obwohl ich sie für viele andere Punkte hier wirklich sehr krass anzähle, wenn es zum Beispiel darum geht, welche Spieler im Sommer verpflichtet wurden, wie dieser Kader zusammengestellt wurde. Und die Trainerentscheidungen von Peter Christiansen sind jetzt, glaube ich, nicht die ich bei mir so krass auf die Goldwaage legen würde.
Ja, ich meine, da kommt natürlich auch noch mehreres zusammen, weil es wurde ja nicht nur Paul Simonis entlassen, sondern auch mit Sebastian Schindlerz, derjenige, der quasi unter Christiansen für diesen Kader verantwortlich ist. Das heißt, du hattest 2 wichtige Stellen neu zu besetzen, Trainer und eben Sportdirektor, Sportgeschäftsführer, wie auch immer du es nennen willst, halt unter Peter Christiansen. Und da willst du dann vielleicht auch eine dieser Baustellen schließen, weil sie sind schon groß genug und es gab ja dann, das war ja alles in einer Länderspielpause, es gab direkt Gerüchte, dass man an Andreas Schicker von Hoffenheim dran ist. Ich habe jetzt letzte Woche den Hoffenheim-Schwerpunkt aufgenommen, da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, dem war auf jeden Fall so, aber da hat dann der ins den Vorstand gewählte Ultra hat das verhindert und hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall geht der. Und dementsprechend musste man sich da auch umorientieren. Am Ende ist es dann Pirmin Schwegler geworden. Aber ich glaube, das gehört eben noch mit dazu, dass du vielleicht auch den Gedanken hattest, okay, jetzt machen wir erstmal hier eine Personalbesetzung, eine Personalfrage klären wir noch vor der Winterpause, damit wir in der Winterpause dann auch eben mit diesem Trainer gemeinsam den Kader planen können. Aber das bringt uns ja letztlich zu Kaderfragen. Und das ist ja eigentlich das, was sich durchzieht beim VfL Wolfsburg. Also man hat über die letzten 10 Jahre hinweg ein Transferminus von über 200 Millionen Euro erwirtschaftet. Man hat auch in diesem Sommer und Winter wieder die Fuffis im Club rausgeschmissen ohne Ende. Also wir haben es ja schon eingangs besprochen, also es gab einige Kaderbewegungen. Man kommt jetzt bei einem Minus aktuell raus von so grob, ja, 30 Millionen Euro ungefähr ist man wieder in der Miesen in dieser Saison. Unter anderem, weil man jetzt im Winter richtig nochmal zugegriffen hat. Was sind die Schwachstellen im Kader? Warum kriegt der VfL sie nicht geschlossen?
Ich glaube, man hat ein sehr niedriges technisches Grundniveau in diesem Kader. Wenn man sich jetzt wirklich die einzelnen Spieler mal anguckt, es sind immer wieder Fehler, die dann zum Beispiel im Mittelfeld auch dazu führen, dass du wieder hinten reingedrückt wirst. Ich weiß nicht, wie viele Fehlpässe ich diese Saison schon von Moamura gesehen habe. Ja, der ist deine Lebensversicherung. Ja, der schießt eine Menge Tore. Aber es gibt so viele unsaubere Aktionen bei diesem Spieler. Ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist jetzt, wie gesagt, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Kader. Jetzt mal abgesehen von Lovro Meier und Christian Eriksen, die da manchmal so ein bisschen wie die Sehenden unter den Blinden wirken. Du hast meiner Meinung nach wirklich eine große Schere zwischen Qualität. Also die ganzen Spieler, du hast wirklich Spieler, die können Top-Spieler sein. Und bei manchen hinterfrage ich manchmal das Bundesliga-Niveau. Und die kommen dann wahrscheinlich eher mal über den Kampf ins Spiel. Aber das sind technisch jetzt nicht die Spieler, die eigentlich bei einem Europa-Aspiranten spielen wollen. Das kriegen dann andere Vereine, wie zum Beispiel der SC Freiburg hin, die jetzt vielleicht von der oberen Qualität nicht das da haben, was der VfL Wolfsburg hat, aber einfach einen sehr viel runderen, zusammengestellten Kader hat, wo die Schere nicht so weit auseinander geht. Ich finde, man blockiert sich auch in der Kaderplanung immer durch die Personalie Maximilian Arnold was. Also man, die Sechs ist ja seit 10 Jahren fest belegt. Und deshalb hat wahrscheinlich auch ein gewisser Transfer aus dem Sommer überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass es auf einer Ebene, wie gut dieser Kader von der Chemie funktioniert. Ich habe das Gefühl, man holt die Spieler einfach nur, aber guckt gar nicht, was für ein Mensch steckt dahinter. Und ich habe das Gefühl, also in der Phase unter Paul Simonis hatte ich wirklich das Gefühl, die hassen sich untereinander. Und das sollte in einer Fußballmannschaft, die Spiele gewinnen will, sollte das nicht der Fall sein.
Also natürlich sind wir jetzt hier auch zum Teil im Bereich der Spekulativen, aber als jemand, ja, also wir beide haben ja viele Wolfsburg-Spiele gesehen und also definitiv ist es nicht so, dass die gerade miteinander arbeiten. Aber dann nenn doch mal ein paar Namen. Also zum Beispiel, wenn du über den Sechser sprichst, der für viel Geld gekommen ist und der bisher nicht so funktioniert hat, wir reden über Vinicius Sousa.
Ja. Und das war so der Königstransfer des Sommers. Und es war auch so eine Personalie, wo ich erstmal relativ positiv gegenüberstand. Ich finde, der VfL Wolfsburg hat auf der Sechs eigentlich jemanden gebraucht. Jemanden, der wirklich auch neben Maximilian Arnold wirklich abräumen kann. Und Vinicius Sousa war dafür eigentlich das perfekte Profil. Das war einer der besten Abräumer der Championship. Wenn man sich mal so ein bisschen die Daten da von dem Spieler angeguckt hat, da war wirklich, ich nehme jetzt mal FBref als Beispiel, es war wirklich alles grün bei diesem Spieler. Und wenn man auch gesehen hat, das ist jemand, der im Zweikampf auch mit seiner Physis gut abräumen kann. Der wurde dann aber von Paul Simonis in den ersten Wochen in einer ganz anderen Rolle eingesetzt. Weitaus offensiver, hat weit vor Maximilian Arnold gespielt und sollte dann, wenn vertikal nach vorne gespielt sollte er dann auf den zweiten Ball gehen. Und das ist Vinicius Sousa nicht. Dann hat er, denke ich, auch Probleme, sich in der Stadt irgendwie zurechtzufinden. Und ja, jetzt hat man 15 Millionen Euro im Sommer für den Spieler ausgegeben und so richtig ins neue System von Daniel Bauer passt er nicht rein. Scheint wahrscheinlich auch nicht sonderlich glücklich zu sein. Und jetzt hat sich vorm Deadline Day ja auch immer wieder ein Gerücht eingeschlichen, wo es hieß, ja, bleibe ich denn noch beim VfL Wolfsburg oder schließe ich das Kapitel wieder nach einem halben Jahr? Ein weiteres Beispiel für mich für eigentlich einen guten Transfer im Vakuum. Aaron Zehnter kam als einer der besten Außenverteidiger Wingbacks der zweiten Liga. Mein Kumpel Reik hat ihn immer als Zweitliga-Grimaldo bezeichnet. Und ich muss auch sagen, ich habe immer mal so ein paar Parallelen gesehen zwischen den beiden. Aber der muss dann Linksverteidiger spielen, also wirklich Linksverteidiger in der Viererkette und dann auch ein 1-gegen-1 Duell nacheinander verteidigen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Jan Diomande auf dem rechten Flügel steht und Aaron Zehnter ihn verteidigen muss, das wird nicht funktionieren. Und diese Systematik, das ist wirklich ein überragender Spieler, vielleicht für die linke Schiene, aber wenn er in der Viererkette links verteidigen muss, das funktioniert einfach nicht. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen der Plan für die Transferphase, ja.
Und jetzt hast du ja dann vorhin gesprochen von einer Schere, also diejenigen Spieler, die bis Europapokalniveau spielen können und aber bis hin zu Spielern, wo du sagst, da würdest du sogar die Bundesliga-Tauglichkeit anzweifeln. Da musst du mir jetzt auch ein paar Namen geben. Also über wen sprechen wir da?
Wenn man jetzt zum Beispiel von Aaron Zehnter spricht, ich habe wirklich meine Zweifel, dass dieser Spieler ein Linksverteidiger in der Viererkette sein kann bei einem Bundesliga-Club. Weil er defensiv einfach jede Woche vor so eine große Aufgabe gestellt wird, die er eigentlich nicht meistern kann. Selbes Spiel auf der anderen Seite. Man hat mit Zahir Koumbédi einen U21-Nationalspieler aus Frankreich geholt. Auch schon Erfahrung bei Olympique Lyon. Aber du siehst einfach jede Woche, wie er gegen diese 1-gegen-1-Spieler des gegnerischen Vereins einfach kein Land sieht, weil er entweder immer einen halben Schritt zu weit weg ist oder körperlich nicht mithalten kann. Und ich glaube einfach, wenn du diese Spieler in ein System reinstellen würdest, was ihnen liegt, dann könnte es eventuell funktionieren, auch in der ersten Bundesliga. Aber du musst ja irgendwie ein System in deinen Verein etablieren können. Und wenn du da immer gucken musst, yo, ich muss das aber an den Einzelspieler anpassen, an den Einzelspieler, ja, dann muss ich eigentlich noch gucken, wie ich Arnold einbaue. Ja, Eriksen und Meier, die müsste man ja eigentlich auch aufstellen von der Qualität her. Du hast ja gar kein System, was du etablieren kannst, weil du immer nach den Einzelspielern gucken musst. Und ich finde, man sollte eigentlich eher ein Grundgerüst bauen, wo vielleicht auch mal ein Spieler sogar dieser Schere teilnehmen kann, aber wenigstens seine Stärken zeigen kann. Und ich finde, Aaron Zehnter wird seinen Stärken komplett beraubt und jede Woche werden seine Schwächen eigentlich auf dem Silbertablett serviert.
Und damit einher geht ja letztlich die Frage, willst du mit einer Fünferkette und Schienenspieler spielen oder im 4-2-3-1, was wir, glaube ich, habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich denke, das ist die häufigste Formation, die wir in den letzten Jahren gesehen haben beim VfL Wolfsburg, wo du dann aber eben zum Beispiel schon das Thema hast, wo packen wir eigentlich Eriksen hin, wenn Maier im Zentrum spielt? Ah ja, wir stellen ihn auf den Flügel. Ist das die Position, auf der er glänzen kann? Vielleicht nicht. Deswegen ziehen wir ihn jetzt im Spielaufbau zurück, weil wir Maxi Arnold auch zurückziehen. Also und so fängt es ja quasi an, dass du eben anfängst, dich irgendwie so hinzumogeln, was aber auch funktionieren kann. Also das ist gerade bei der Qualität der angesprochenen Spieler, könnte das schon funktionieren, wenn du eine gute Möglichkeit für sie findest. Was aber ja auch ein Thema ist, was sich dann durchzieht, und das hängt eben, deswegen komme ich jetzt auf Fünferkette versus Viererkette, damit auch ein bisschen zusammen, sind die Innenverteidiger. Da hat der VfL Wolfsburg auch ein bisschen Pech gehabt, weil, doof gesagt, immer wenn jemand mal eine gute Saison gespielt hat, wurde er direkt danach verkauft. Aber man hat da auch sehr viel rein investiert, unter anderem ja jetzt auch im Winter wieder mit Adjetey vom FC Basel. Ist das vielleicht die Achillesferse vom VfL Wolfsburg, direkt die Strafraumverteidigung?
Wahrscheinlich schon. Das ist ein anderer Stat, wo du es auch gut ablesen kannst. Innenverteidiger sind ja auch meist die Spieler, die dann bei Standards auch eine sehr wichtige Rolle übernehmen, wenn es darum geht, die zu verteidigen. Und wenn man da mal guckt, das ist wirklich absoluter Liga-Tiefswert. Man ist der letzte Platz der Liga, wenn es darum geht, Standard zu verteidigen. Man kriegt die meisten Standard-Gegentore, man hat den höchsten Expected Goals-Wert against, wenn es um Standards geht. Und dein ein Punkt, ich kann den nicht so ganz nachvollziehen, weil der Einzige, der wirklich nach einer guten Saison direkt weggekauft wurde, war Mickey van de Ven. Also man hätte ja bei Kulirakis schon im Sommer drüber sprechen können, jo, vielleicht geben wir den nach England ab. Es gab bestimmt einen Markt für den Spieler. Kulirakis ist ja trotzdem immer noch ein Profil, was spannend ist, weil er eigentlich auch ein guter, moderner Innenverteidiger sein kann. Maxence Lacroix war über Jahre da. Den hast du dann wirklich abgegeben, als du es wirklich musstest, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Und fair. Ich finde, man hat diese Lücke, die damals aufgegangen ist unter Mickey van de Ven, konntest du bisher nicht richtig schließen. Letztes Jahr war es eigentlich ein Ticken besser, weil ich das Gefühl hatte, dass sich Kulirakis und Wavro in ihrer Rolle eigentlich ganz gut eingespielt hatten. Allerdings hat der sich dann im Pokalspiel gegen Hemeling direkt verletzt und dann wurde ist die Lücke aufgegangen. Man hat Jensen Seid noch dazu geholt. Moritz Jens spielt beim VfL für mich eine miserable Saison. Der hat schon nachhaltig bewiesen, dass er Bundesliga-Qualität hat, aber das ist ein Spieler, wo ich es in der aktuellen Verfassung auch hinterfrage. Kann Moritz Jens wirklich für uns ein Bundesligaspieler sein? Und ich denke schon. Also die Innenverteidigung ist, oder allgemein die ganze Viererkette ist qualitativ aktuell nicht ausreichend besetzt, wenn man auf die Form guckt. Natürlich im Vakuum sind das wahrscheinlich schon Bundesliga-Verteidiger.
Aber meinst du, das hat man jetzt dann gefixt durch Bellocian, der ausgeliehen wurde von Leverkusen und eben Jonas Adjetey von Basel?
Ich glaube nicht. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel, ob die beiden jetzt diese Thematik lösen sollen. Ich denke, dass Bilosyan nicht für die Innenverteidigung eingeplant ist. Ich denke, der soll so ein bisschen diese Planstelle hinten links schließen, damit man da wirklich jemanden hat, der einfach viel physischer ist als Aaron Zehnter und wahrscheinlich auch mehr Duelle gewinnen kann. Dafür geht dann die spielerische Komponente, die der Aaron Zehnter gibt, wenn er dann mal wirklich auch höher spielen darf, geht natürlich komplett verloren. Auch ein wirklich schlechtes Jahr bei Leverkusen gehabt. Ich fand den Transfer bisher jetzt, der ist nicht so sonderlich eingeschlagen, seitdem er da von Start Rennen zu Leverkusen gewechselt ist. Mhm. Arcetay ist ein sehr rohes Spielerprofil. Ich verstehe, warum man Interesse gezeigt hat, weil er auch Tempo mitbringt und das hattest du bisher in der Viererkette nicht so sonderlich. Aber ich habe mir schon mal ein bisschen was angeguckt und da sind auch wieder Fehler drin. Und wenn er die beim VfL genauso macht wie in Basel, also ich weiß nicht, wie dieser Spieler mehr Stabilität bringen soll.
Dafür hat man dann doch wieder ein bisschen Geld dafür investiert. Ja. Ist denn dann die Offensive ein Thema? Weil auf der einen Seite könnte man es zum Thema machen. Ich habe ja vorhin die 28 Tore schon zitiert und wir haben hier irgendwelche Amura-Pejcinovic-Diskussionen, die Rolle von Eriksen und von Maier und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite muss man ja, also wenn ich jetzt den Kader ranken sollte, nach wo liegt hier quasi die Qualität, dann würde ich schon sagen in der Offensive, wie stehst du denn dem gegenüber?
Auf jeden Fall. Also du hast so eine große Menge an guten Offensivspielern. Natürlich, das, was ich eben angesprochen habe mit dem niedrigen technischen Grundniveau, da gucke ich halt auf so Spieler wie Amura oder auch auf einen Patrick Wimmer, der überragende Anlagen hat. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn er wirklich dann ins letzte Drittel kommt, der letzte Kontakt oder die letzte Aktion stimmt bei ihm manchmal einfach nicht.
Ja.
Und auch ein Jenan Pejcinovic ist für mich jemand, den ich auch sehr hoch rate. Ich denke auch, dass der, wenn er jetzt wirklich mal eine gute Saison spielt, das könnte auch ein potenzieller Spieler sein, der irgendwann sich mal in den Fokus für die Nationalmannschaft spielt, weil er so brutal abschlussstark ist und sich sehr klug im letzten Drittel bewegt. Aber dann hast du halt auch auf der anderen Seite so Spieler wie Meier und Eriksen. Und wenn du in dieser Saison noch irgendwas reißen möchtest, erstmal da unten rauszukommen und irgendwie die Saison im Mittelfeld beenden, dann musst du es darüber tun, dass du eine Menge Tore erzielst. Eintracht Frankfurt ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, wie man gerade einen Verein stabilisiert, aber die schaffen es ja wenigstens aktuell noch, die Tore zu erzielen, dass man dann einen Punkt holt. Mhm. Und ich denke, wenn man das irgendwie machen will, okay, das Spiel gegen Freiburg hat trotzdem Spaß gemacht, weil wir da drei Dinger gemacht haben, aber vier Dinger uns eingefangen haben. Aber wenn du es irgendwie diese Saison schaffen willst, wieder da unten rauszukommen, dann musst du es wirklich mit einer guten Offensive machen. Und ich finde, die sollte aktuell nicht drunter leiden. Und das tut sie in der aktuellen Systematik, die Daniel Bauer in den letzten 2 bis 3 Wochen anbietet.
Okay, aber dann hätte ich jetzt eine allgemeine Frage zum Kader. Wir sind ja jetzt so im Schnelldurchlauf so grob durchgegangen. Sind das denn Spieler, mit denen du Ballbesitzfußball spielen solltest oder Umschaltfußball?
Das ist die andere Problematik, die wir in unserem Kader haben. Das ist ja ein Kader, der jetzt über Jahre zusammengestellt wurde. Das ist jetzt ja nicht, dass wir mal diesen Riesenumbruch hatten, dass mal wirklich 10 Spieler raus sind und 10 Spieler ersetzt wurden, wie es zum Beispiel jetzt bei der TSG Hoffenheim war. Mhm. Da gab es jetzt ja einen Riesenumbruch. Da hat sich ja sehr viel verändert mit einem Aslani, der zurückgekommen ist, oder auch ein Abdullahu oder die neue Doppel-6. Mhm. Sondern man hat immer wieder diese paar Stützen, die da sind, sei es ein Arnold, sei es jetzt auch ein Grabara oder auch ein Patrick Wimmer, der schon lange da ist. Und ich glaube, wenn du wirklich da einen Stil etablieren willst, dann musst du auch alle irgendwie auf denselben Stand bringen vom Spielerprofil. Und du hast da Spieler drin, die überragende Umschaltspieler sind. Du hast Spieler drin, die eigentlich eher einen so passiven Fußball präferieren, jetzt wirklich in den Low-Block hinten reinstellen und abwarten spielen, dann hast du Spieler, die hättest du wahrscheinlich auch bei einer Ballbesitzmannschaft reinstellen können. Und du hast nicht so richtig du hast sehr viele Spezialisten für das System. Und ich denke, wenn du beim VfL vom Kader irgendwas fixen möchtest, dann musst du wirklich einen sehr großen Umbruch wagen. Und die Spieler, die den darauf folgenden Stil erfüllen können, solltest du auch behalten. Aber wenn du irgendwie ein Angebot annehmen kannst für einen Spieler, der eigentlich in einem anderen System gut ist, dann solltest du es wahrscheinlich auch machen und solltest endlich es mal wagen, den Kader auf denselben Stand zu bringen.
Aber könnte man nicht auch sagen, also würden wir jetzt nicht, wenn jetzt der VfL an der Stelle von Hoffenheim wäre und Hoffenheim hat halt einfach, die haben diesen Umbruch vollzogen und die haben jetzt einfach das Glück, dass sie sehr gut getroffen haben auf dem Transfermarkt und mit 7-9, also im Grunde, wir haben es ja im Schwerpunkt letzte Woche besprochen, im Grunde Baumann und Kramaric sind geblieben, der Rest wurde mehr oder weniger ausgetauscht, stimmt nicht komplett, aber so vom Gefühl her ist es so bei Hoffenheim und damit haben sie jetzt großen Erfolg, aktuell Champions League Platz. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, der VfL Wolfsburg hätte so getroffen auf dem Transfermarkt und der stünde jetzt da oben. Würden dann nicht wir zwei hier sitzen und würden sagen, das, was diesen Kader auszeichnet, ist, dass du für jede Möglichkeit Fußball zu spielen, für jeden Gegner das richtige Profil hast?
Ich glaube, bei der TSG Hoffenheim wurde aber nicht so planlos eingekauft wie beim VfL Wolfsburg. Also du hattest, also man kann, wenn man sich jeden Transfer anguckt, man sieht da, jo, da war schon eine Vision vorhanden und das kann der Spieler einem bringen. Aber wenn du die dann grundsätzlich noch da reinpresst, was vorhanden ist, dann ist das einfach nur ein wilder Haufen an Qualität. Und da frage ich mich wirklich, jo, wäre es vielleicht nicht irgendwie besser gewesen, auch mal den ein oder anderen Spieler zu hinterfragen, der gerade da ist? Also ich weiß nicht, wie lange das noch mit Arnold funktionieren soll. Seitdem der Kapitän ist, läuft es in keiner Saison mehr so richtig gut beim VfL. Jetzt die Kovac-Saison ausgeklammert, aber ich glaube, da war auch schon offen kommuniziert, dass man das europäische Geschäft erreichen möchte. Und das hat man sich am letzten Spieltag gegen eine sehr, sehr wilde Hertha-Mannschaft damals kaputt gemacht. Also Tjaak Ernst, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht, Ibo Maser sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Die waren aber noch nicht die Spieler, die sie heute sind. Und ich finde, du solltest jeden, der da in diesem Kader da ist, hinterfragen, passt der noch zum Verein? Committet der sich zum Verein? Und kann er in die fußballerische Zukunft des Clubs, wie sie im Sommer ja neu aufgebahrt werden sollte, geplant werden sollte, passt er da rein? Und da habe ich nahezu bei jedem Spieler, auch wenn er jetzt gerade vielleicht noch Leistung bringt, wirklich ein großes Fragezeichen.
Glaubst du, dass es einen gesunden Konkurrenzkampf gibt beim VfL Wolfsburg?
Nein. Wie gesagt, ich mache jetzt wirklich relativ viel an dieser Personalie Maximilian Arnold auf, aber die 6 ist seit Jahren belegt, das ist der Kapitän und an dem wird nicht gerüttelt. Es ging in diese Saison, ich glaube, das war sein letztes Vertragsjahr und dann wurde er verlängert und ich frage mich wirklich noch, wie lange er dem Club helfen soll. Natürlich, er ist eine Identifikationsfigur und das hast du beim VfL Wolfsburg nicht oft. Den einzigen, den du wahrscheinlich da nennen kannst, ist Yannick Gerhardt, der gerade im Kader ist. Und trotz alledem frage ich mich, ist das die spielerische Qualität, die dann so herausstrahlt? Und ist es wirklich gut im modernen Fußball, diese Rolle, die Arnold da spielen will, so ein Libero, passt das in den modernen Fußball noch rein? Das sind diese ganzen Fragezeichen, die ich bei Arnold habe. Kriegt er es noch hin, als Kapitän die Mannschaft irgendwie zu vereinen? Schafft er es irgendwie, da eine gute Teamchemie im Kader zu halten? Und ja, du blockierst einfach deine eine Position für Jahre. Der spielt immer, weil er der Kapitän ist und weil er schon seit 10 Jahren da ist. Und das weiß ich nicht, ob das so gesund ist. Wenn Maximilian Arnold das mit Leistungen zurückzahlt, was er ja auch gelegentlich noch macht, dann ist das ja auch alles schön und gut. Aber ich finde, man sollte auch Maximilian Arnold kommunizieren, jo, wenn das mit den Leistungen nicht besser wird, dann müssen wir vielleicht gucken, dass du hier nicht mehr die erste Geige spielst. Und wenn er sich damit nicht mehr zufriedenstellt, ja gut, dann, es war wirklich eine schöne Zeit mit dir, wir hatten auch Erfolge zusammen, aber ist das jetzt wirklich die Zukunft? Und das ist so meine Frage. Und der gesunde Konkurrenzkampf, du hast ja eigentlich jede Woche eine neue Startelf, also es wird ja brutal viel rotiert. Und ich glaube, du musst wirklich es hinkriegen, klare Herausforderer und klare Starter hinzubringen und die müssen wirklich von hinten auch Druck bekommen. Und Arnold kriegt zum Beispiel keinen Druck.
Also mich wundert es ehrlich gesagt, dass wir jetzt so viel über Maximilian Arnold sprechen, weil bei allem, was ich auch schon an ihm kritisiert habe im Rasenfunk, würde ich sagen, ey, wenn du wenigstens einen hast, der sich voll mit diesem Verein identifiziert, der auch eine Bindung zu den Fans hat, der auch der Einzige, wo du merkst, von eben ganz wenigen, dem ist es jetzt wichtig, ob das jetzt irgendwie Rang 12 oder Rang 8 wird, weil das einfach einen Unterschied für ihn macht. Dann hätte ich eigentlich schon gesagt, hat man schon einige Argumente, ihn spielen zu lassen. Ich frage mich halt, warum man rund um Maximilian Arnold, und ich bin ja auch ein Yannick Gerhardt-Fan, auch wenn er jetzt im jüngsten Spiel mich so ein bisschen Lügen gestraft hat, aber war halt auch nicht seine Position, auf der er da gespielt hat. Aber warum man dann sagt, okay, wir haben hier jemanden im Mittelfeld, der kommt über Physis, über Kampf, über Fouls, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also Maximilian Arnold ist jetzt kein fairer Spieler, sondern der haut auch schon mal ganz schön dazwischen, motzt auch ganz schön viel. Aber du hast jetzt vorhin über Vini Sosa gesprochen, der ja quasi ähnlich eigentlich Fußball spielt. Und ich dachte mir, hätte man nicht eher einen Aftulao da hinstellen müssen, dass du eben quasi diese spielerische Komponente, dass die eben gar nicht Maximilian Arnold machen muss, weil wir wissen ja, also diese immer gleichen diagonalen Pässe, die wir da von der linken Innenverteidigerposition aus sehen, wenn er sich fallen lässt oder er passt halt auf den Außenverteidiger. Ich verstehe ja, dass das total frustriert, die immer wieder zu sehen, und vor allem ist es für Gegner auch sehr leicht, sich darauf einzustellen, was passiert, wenn in dieser Art und Weise aufgebaut wird. Aber ich bilde mir ein, dass zum Beispiel die gute zweite Hälfte gegen Köln auch damit zu tun hatte, dass halt Eriksen dann in der tiefen Position öfter an den Ball gekommen ist als in der ersten Hälfte, und bei dem ist es halt viel, viel weniger vorhersehbar, was der jetzt damit macht. Zieht er einen Sprint an, verteilt er den Ball zurück zum Innenverteidiger, dreht er auf und spielt ihn nach rechts oder nach links, weil er eben beides kann, weil er nicht nur einen Fuß hat. Also deswegen, ich verstehe, was du über Maximilian Arnold sagst, aber eigentlich kann das doch nicht das Problem sein, weil immerhin zerreißt er sich für diesen Verein.
Da stimme ich dir auch grundsätzlich erstmal zu. Ich glaube, das ist jetzt auch, ich bin ein bisschen biased, weil ich einfach Fan bin und so nah an dem Verein dran bin, und ich höre halt jede Woche die gleichen Phrasen im Interview, und das nervt einfach irgendwann.
Das ist ein Problem, dass der Kapitän immer die Interviews gibt, das kann manchmal zu seinen Ungunsten laufen. Ja, das habe ich schon öfter erlebt. Mhm.
Und alleine diese Komponente, dass man Vini Sousa geholt hat. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, Maximilian Arnold ist auch technisch kein schlechter Fußballer, und ich finde, er hätte auch eine andere Rolle spielen können. Man hat Vini Sousa, man hat wirklich jemanden geholt, der hinter ihm abräumen kann. Arnold könnte sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf eine andere Rolle kommunizieren, ein bisschen weiter vorne sogar, vielleicht als 8 oder sowas. Und ich glaube einfach, dass Arnold so einen Status in diesem Verein genießt, dass er sagen kann, das ist meine Position, ich bin hier der Abräumer, dann hätte man einen anderen Spieler verpflichten müssen. Das ist natürlich wieder auf der Ebene, was in den Verein kommt, was für Transfers gemacht werden. Das ist ja das, was du auch eben schon gesagt hast. Ein Aftulao hätte ich auch brutal spannend gefunden. War, glaube ich, sogar ein Gerücht bei uns. Ich glaube, das wurde mal berichtet. Ist es ja im Endeffekt dann leider nicht geworden. Ich habe zum Beispiel schon seit Jahren, wünsche ich mir Adam Zorgane, der ist jetzt, glaube ich, bei Royal Union Saint-Gilloire, gestaltet da das Spiel. Der macht das brutal gut. Ich habe mir auch schon mal vorgestellt, was ist denn, wenn man wirklich Arnold da abräumen lässt und wirklich Eriksen fest sagt, du spielst jetzt die 8 neben Arnold. Natürlich ist jetzt vielleicht nicht die Komponente, die du da gegen den Ball kriegst, aber ich glaube, das könnte dir für dein Spiel, um deine Offensive zu stärken, könnte das eine Menge bringen. Und dann hast du wirklich in der Offensive vielleicht dann da vorne eine Dreierreihe aus Amura, Wimmer, Meier und davor dann Pichinovic. Ich glaube, das könnte all in all besser funktionieren, aber das stört mich halt in der Kaderplanung, dass diese 6 immer klar von Arnold belegt ist und dass er gar keinen richtigen Herausforderer hat. Die Rolle, die er spielt, die spielt er für die nächsten 3 Jahre noch. Und ich finde, man sollte ihm klar machen, ja, wir sind froh, dass du da bist. Wir sind sehr dankbar dafür, dass du dich mit dem Verein identifizierst. Aber du musst auch einfach gucken, wenn wir hier Erfolg haben wollen, dann musst du vielleicht auch so ein bisschen von deinen Wünschen abkehren. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den man bei Maximilian Arnold fordern sollte.
Okay, also wir sind wieder bei Maximilian Arnold rausgekommen, ja, aber dann lass doch davon aus weitergehen, denn wer sollte ihm das sagen oder wer könnte ihm sowas überhaupt sagen? Das sind natürlich dann die sportlichen Führungskräfte, also sprich Sportvorstand Peter Christiansen oder eben jemand wie Sebastian Schinzelotz, der aber entlassen wurde. Und das wäre jetzt dann nämlich meine Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung dafür, dass der VfL Wolfsburg jetzt schon so viele Jahre seinem Anspruch hinterherläuft? Ist es nur Sebastian Schinzelotz oder ist er eher ein Baueropfer? No pun intended.
Es ging ja im ersten Jahr von Peter Christiansen sehr viel davon, dass er sich erstmal angeguckt hat, auf welchem Stand ist dieser Verein. Dann kam ja auch immer wieder raus, er ist nicht zufrieden mit dieser Leistungskultur. Diese Wohlfühloase VfL Wolfsburg sollte es eigentlich nicht geben. Und das fand ich eigentlich einen spannenden Ansatz, weil er erstmal in so ein bisschen beobachtende Rolle reingegangen ist und gesagt hat, jo, ich muss das jetzt wirklich mal gucken, weil diesem Verein, das ist ja nicht normal, was hier passiert, dass keine Leistungskultur und sowas vorhanden ist. Und dann hat er ja auch wirklich kluge Moves gemacht, hat wirklich einen neuen Leistungsdiagnostiker eingestellt, hat da auch geguckt, was kann ich vielleicht in der Athletik machen, dass dieser Kader fitter ist, dass er mehr läuft, dass die Basics auf jeden Fall in jedem Spiel stimmen. Und die Trainerentscheidung, die erste Trainerentscheidung, die er ja getroffen hat, war ja faktisch Paul Simonis im Sommer. Das war ja sein erster Trainer. Ralf Hasenhüttl war ja schon vorher da. Und ich glaube, Sebastian Schinzilorz hat das auch, hat den Verein an einem sehr schweren Punkt übernommen. Mit Jörg Schmadtke ist eine große Person in Fußball-Deutschland, hat sich dann zurückgezogen. Und Marcel Schäfer sollte der große, neue, starke Mann sein. In Leipzig macht er es jetzt besser. Beim VfL Wolfsburg hat er für mich auch immer ein bisschen planlos gewirkt. Mhm. Und Schinzilorz sollte da so ein bisschen die zweite Geige spielen. Ich glaube, Schinzilorz ist vielleicht auch von der Größe, die er hat, war er nicht ganz ausreichend für den VfL Wolfsburg. Und es war auch richtig, sich von ihm zu trennen. Die Frage ist dann jetzt nur, Peter Christiansen, 1,5 Jahre später, würdest du sagen, dass dieser Sportvorstand einen guten Job macht? Ich glaube nicht.
Ja, vor allem fällt mir halt auf, dass ich bei Peter Christiansen, wenn er mal was sagt, dann klingt das immer sehr schlüssig und es klingt nach einem holistischen Ansatz, den VfL Wolfsburg auch so strategisch einfach ein bisschen zu schärfen, die Strategie des VfL zu schärfen und damit auch so ein bisschen eine klarere Richtung vorzugeben. Und das sind immer seine Worte, übrigens auch was zum Beispiel die Arbeit der Frauenabteilung angeht. Und die Taten, die zeigen mir das aber halt gar nicht. Also klar, du hast mir jetzt ein paar Beispiele genannt, Leistungsdiagnostik und eben, wo er dann offenbar ja eben schon tätig war. Aber bei dem, was ich sportlich beobachten kann, sehe ich halt überhaupt gar keine strategische Ausrichtung. Und ich sehe auch nicht, was der VfL Wolfsburg dann sein soll. Und das ist mein Problem, was ich mit Peter Christiansen habe, dass also irgendwann... Klar, er ist jetzt immer noch nicht lange da. Ich meine, er ist 2024 gekommen. Es war ja schon relativ früh klar dann, dass er kommt. Und also deswegen, er hatte jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und es ist auch richtig, wenn du sagst, die erste Trainerentscheidung war jetzt dann mit Paul Simonis, da lag er daneben. Das sind noch nicht viele Möglichkeiten, die er hatte, um uns von sich zu überzeugen. Und da muss es auch okay sein, mal daneben zu liegen, weil das ist eben einfach Fußball. Da spielt auch der Zufall eine große Rolle. Aber das, was mich einfach, ich habe dieses Störgefühl, dass ich gute Interviews von ihm lese und höre und dann aber mir fehlt dann doch letztlich das, was ich beim VfL Wolfsburg jetzt verändert hätte. Für mich geht es ehrlich gesagt so weiter wie schon die ganzen letzten Jahre.
Ich sehe auch in diesem Verein keine großen Unterschiede wie in der Zeit unter Schäfer Schinzilorz. Wir befinden uns irgendwie in einer ähnlichen Lage. Die Zeit bisher war die schlechteste Saison aller Zeiten und ich glaube, wir waren vor der Hasenhüttl-Entscheidung waren wir an einem ähnlichen Punkt. Und ja, es ist jetzt die Frage, wo wird das hingehen? Gibt man jetzt Peter Christiansen noch mehr Zeit? Ich finde, dass er jetzt die komplette zweite Saison machen darf, fände ich noch gerecht, weil er ja wenigstens in den Interviews schlüssige Dinge sagt. Und ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er jetzt in dem Verein wirklich immer das komplette Gegenteil davon macht. Man muss gucken, wie sich Pirmin Schwegler hinter ihm entwickelt. Weil der kam ja auch größtenteils als unbeschriebenes Blatt, war lange bei, ich glaube, erstmal bei Hoffenheim tätig, dann beim FC Bayern im Scouting. Dann ist er ja zu Eintracht Frankfurt gewechselt und sollte hinter Markus Krösch ein bisschen lernen. Und dann kam er nach dem Frankfurt-Spiel auch zu uns. Und ich frage mich so ein bisschen, eigentlich wirkt das von den Personalien, die dahinter stehen, nach einem Plan. Aber was passiert da hinter den Kulissen? Und da kann ich jetzt leider Gottes auch nicht reingucken. Aber es wirkt manchmal wirklich so, als würden sie das genaue Gegenteil davon machen, was sie jetzt irgendwie vor der Kamera sagen. Und da stimme ich dir zu. Also ich weiß nicht so ganz, wo das jetzt hingehen soll. Aber da gibt es auch keine klare Antwort drauf.
Kann es sein, dass die Wohlfühloase VfL Wolfsburg, die es für die Spieler gibt, dass sich das auch so ein bisschen auf das sportliche Führungspersonal, also eben Sportvorstand oder Leiter Profifußball bezieht? Weil letztlich weißt du ja gut, ich liege im Sommer daneben, dann kann ich nochmal 20 Millionen im Winter ausgeben. VW wird schon ausgleichen und für VW sind die Verluste des VfL Wolfsburg, das waren in den letzten 6 Jahren 93 Millionen Euro, das taucht ja bei denen nicht mal in der Bilanz auf. Ich habe mal versucht, das zu finden. Du suchst nach der VfL Wolfsburg AG und du findest es nicht mal, weil das ist wirklich Peanuts für Volkswagen. Und ist das vielleicht dann auch Teil des Problems?
Natürlich. Also ich glaube, die beste Phase, die der VfL Wolfsburg so seit dem Pokalsieg hatte, nachdem es so ein bisschen bergab ging mit der Entlassung von Hecking, dass sich Klaus Allofs zurückgezogen hat, hatte Wolfsburg dann, als VW gesagt hat, jo, wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, wo wir bleiben und wir fahren die Mittel zurück. Mhm. Und dann hat ja auch Jörg Schmadtke relativ klug agiert, finde ich, auf dem Transfermarkt. Der VfL Wolfsburg hat natürlich immer noch viel Geld ausgegeben. Es kam, glaube ich, in dem Sommer Wout Weghorst für 10 Millionen Euro. Das hat sich ja dann auch rentiert. Und ich glaube, man müsste diesen Führungspersönlichkeiten wahrscheinlich auch mal klar machen, jo, wir können jetzt hier nicht jeden Sommer, jeden Winter 20 Millionen ausgeben, weil ihr im Sommer wieder Mist gebaut habt. Und ich finde das eigentlich einen sehr spannenden Gedanken, dass so dieses allgemeine Problem jetzt auch auf die Führungsebene übergegangen ist, obwohl das ja genau das war, wo Peter Christiansen angreifen wollte. Hm. Und die Frage ist, wie willst du dieses Problem aber loswerden, wenn im Aufsichtsrat keine fußballerische Kompetenz steckt? Da sitzt der Bürgermeister der Stadt Wolfsburg. Ich glaube nicht, dass er so große Erfahrungen hat, wie man einen Verein managt. Das andere sind VW-Manager, die haben bestimmt einen gewissen Plan von wirtschaftlicher Kompetenz, aber wo ist da die fußballerische Kompetenz?
Diego Benaglio, der sitzt doch auch noch im Aufsichtsrat, oder?
Ja, aber auch erst seit September. Mhm. Also das ist jetzt auch noch nicht lange und die Probleme ziehen sich ja ein bisschen länger durch. Und Diego Benaglio war mein Kindheitsheld, aber ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass da jetzt wirklich jemand kommt, der den Verein auf links dreht und in eine richtige Richtung schickt. Und dafür ist er als Berater im Aufsichtsrat wahrscheinlich jetzt auch nicht die Person, die da jetzt wirklich mal auf den Tisch haut. Das glaube ich einfach bei Benaglio nicht.
Ja, das stimmt, wobei es schon so ist, also normalerweise bin ich auch diesem, jemand hat sportliche Kompetenz, weil er früher mal Profifußballspielerin war, dem bin ich auch so ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt. Ich weiß aber, dass es bei Aufsichtsratssitzungen dann schon wirklich häufig der Fall so ist, weil das die Aufsichtsräte auch aus den anderen Unternehmen so kennen. Es gibt immer Spezialisten für ihren Bereich und im Aufsichtsrat ist so, es wird viel diskutiert, aber bei gewissen Themen hören dann alle dem einen Aufsichtsrat zu, der eben in diesem Bereich seine Kompetenz hat. Und deswegen spielt es dann schon eine Rolle, ob da ein ehemaliger Fußballprofi oder jemand, der generell Profifußballerfahrung hat, im Aufsichtsrat sitzt, weil dann eben bei zukünftigen Transfers, zumindest in gut funktionierenden Aufsichtsräten, es so ist, dass sich alle Köpfe drehen zu demjenigen, der Erfahrung hat. Und wenn der sagt, ja, den Transfer, das können wir machen, ich glaube, da steckt was dahinter, dann sind alle ganz erleichtert, weil sie die Entscheidung nicht treffen mussten.
Aber selbst das ist ja auch das, was ich gesagt habe, Diego Benaglio ist erst seit September da. Und die Problematik zieht sich ja schon seit 5 Jahren durch. Ich weiß nicht, wann das letzte erfolgreiche Jahr war. Ein Kumpel von mir sagt immer schon, wann hatten wir das letzte Mal Glück? 2015. Und ich glaube, also man kann Diego Benaglio gerne im Aufsichtsrat sitzen lassen. Ist für mich auch wichtig für die Identifikation des Vereins. Aber da fehlt mir einfach trotzdem was. Da muss wirklich mal jemand rein, der jetzt auch mal auf diesen Verein blickt und sieht, was in diesem Verein falsch läuft. Und ich glaube, es reicht wahrscheinlich auch nicht aus, wenn man nur Peter Christiansen als externe Person holt, sondern man müsste wahrscheinlich in diesen fußballerischen Aufsichtsrat wirklich neben Diego Benaglio nochmal jemanden holen, der eine Ahnung davon hat, jo, wir können jetzt vielleicht nicht unsere Fehler aus dem Sommer jetzt wieder nur mit Geld irgendwie korrigieren. Und das sollte nicht der Anspruch eines Fußballvereins sein, der solche monetären Mittel hat.
Und es ist ja auch so eine Abkehr von der vergangenen Strategie. Also das wurde zwar außerhalb von Wolfsburg jetzt nicht so wahnsinnig wahrgenommen, weil es halt auch einfacher ist, das Klischee des mit Geld um sich werfenden Werksclubs zu strapazieren. Aber du hast es ja auch schon gesagt, Jörg Schmadtke hat wirklich hart daran gearbeitet, die Personalkosten runterzubekommen und hat es auch wieder und wieder betont. Dadurch, dass aber halt die Transfers einen anderen Eindruck erweckt haben, weil du ja auch quasi gesunkene Gehälter zeigen sich erst immer so im Nachhinein in der Bilanz, wurde das kaum wahrgenommen. Und dann gab es aber ja wirklich eine Entwicklung, also von 130 Millionen Euro in der Saison 18-19 Personalaufwand ist man runtergekommen bis auf 113 Millionen Euro. Das war jetzt dann vor 2 Jahren der Fall. Es sieht aber halt ehrlicherweise so aus, als ob es jetzt wieder genau andersrum in die andere Richtung läuft, weil jeder neue Transfer bekommt er dann erstmal einen halbwegs langfristigen Vertrag und dann hast du wieder diese Dinge in der Bilanz drinstehen. Also das ist ja auch was bei Hoffenheim durchaus passiert ist, dass da Schicker und Peiduch und andere sind da reingekommen und haben gesagt, okay gut, wir müssen jetzt hier aber auch wirklich so ein paar Leute, die auf sehr guten Verträgen sitzen, da müssen wir jetzt Lösungen für finden, denn das sind nicht die, mit denen wir in die Zukunft gehen können. Glaubst du, dass Pirmin Schlegler derjenige sein kann, der jetzt reinkommt und sagt, und wir müssen jetzt nicht wieder über Maxi Arnold sprechen, aber es gibt ja auch noch ein paar andere, die länger schon mit dabei sind, die auch längerfristige Verträge haben, wo man aber sagen muss, wahrscheinlich bist du nicht die Zukunft des VfL Wolfsburg und da müssen wir jetzt eine harte Entscheidung treffen.
Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Also Pirmin Schwegler hat einfach das viel zu wenig vorhanden, um diese Arbeit bisher einschätzen zu können. Ja. Aber ich frage mich, hat Pirmin Schwegler schon mal so eine Situation wie beim VfL Wolfsburg gesehen? Der ist jetzt ja quasi von jeder erfolgreichen Ära. Ich glaube, als er bei Hoffenheim war, lief es auch ganz gut. Ich glaube, das war das Jahr, wo sie in die Euroleague gekommen sind. Dann ist er zum FC Bayern. Das ist Erfolg pur. Und dann ist er jetzt zu Eintracht Frankfurt gegangen, wo er jetzt vielleicht auch von Markus Kosche mitnehmen konnte, jo, diesen Spieler müssen wir holen. Das ist jetzt vielleicht die Aktie, die in einem Jahr vielleicht das Dreifache oder Vierfache sogar wert ist. Aber ich hinterfrage dabei einfach, kann denn ein Verein auf links drehen? Und Andreas Schicker ist dann für mich einfach der Mann des Erfolgs bei Sturm Graz gewesen, der wusste, wie man einen Verein, also bei Sturm Graz ging es jetzt ja nicht darum, irgendwie in die zweite österreichische Liga abzusteigen, aber dass man diese Erfolgsgeschichte, die hat er ja auch eingeleitet von einem Verein, der jetzt vielleicht Vierter, Fünfter in der österreichischen Liga wird, wieder zum Meister. Und ich glaube, man hätte wahrscheinlich Andreas Schicker, das wäre der perfekte Mann für den VfL Wolfsburg gewesen. Man hat ihn nicht bekommen. Und mit Pirmin Schwegler hat man eine spannende Lösung verpflichtet. Aber er muss erstmal beweisen können, dass er auch Krise kann. Und ich bin, was das angeht, eher ein bisschen pessimistischer.
Und bei Andreas Schicker muss man auch mit dazu sagen. Also ich will jetzt nichts von dem Hoffenheimer Erfolg wegnehmen, aber einmal kurz muss es schon gesagt werden, du holst quasi dein komplettes Team mit und machst dann halt die Arbeit weiter mit anderen Mitteln, die du bei Graz gemacht hast. Das hat jetzt einmal gut funktioniert. Wie lange das aber gut funktioniert, ist eine Frage. Und zum anderen, so reibungslos läuft das auch nicht für Andreas Schicker. Der wäre zum VfL Wolfsburg gekommen und zwar schon in der laufenden Saison. Es war Christoph Hensler, der da gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall geben wir das frei. Du hast hier noch einen Vertrag, den erfüllst du jetzt bitte für uns. Und da kann man schon auch Anschlussfragen stellen. Also zum einen sagt es einiges darüber aus, wie gut es sich wirklich bei der TSG arbeiten lässt, auch als Andreas Schicker. Und es sagt aber ehrlicherweise auch ein bisschen was über Andreas Schicker und dessen Team aus, dass er das überhaupt in Erwägung zieht. Fall. So kurz nachdem er angetreten ist, schon wieder weiterzuziehen. Also deswegen, das wollte ich nur einmal kurz einschieben an dieser Stelle. Jetzt ist aber halt dann ja die Frage, wo führt das alles hin? Wenn ich mir, also die Zahlen, die sind halt alle fürchterlich beim VfL Wolfsburg, also auch die langfristige Entwicklung. Ich habe schon das Transferminus genannt, ich habe die Verluste genannt, auch wenn ich weiß, dass es egal ist. Die einzige gute Nachricht ist, bisher hat sich die Krise, durch die VW durchgeht, nicht auf den Verein ausgewirkt. Ganz im Gegenteil, es wurde ja sogar nochmal 10 Euro draufgestockt auf die 10 Millionen Euro, was man pro Jahr von Volkswagen erhält. Aber auch andere Zahlen sind nicht positiv. Also von den 29.000 Zuschauern, die man vor ein paar Jahren im Schnitt noch im Stadion hatte, ist man jetzt doch deutlich entfernt. 23.000 Zuschauer sind es aktuell und ja, du kennst ja alle Witze, die darüber gemacht werden und so, aber es sieht halt auch einfach traurig aus. Es ist einfach, also Wolfsburg-Heimspiele sind in aller Regel allein schon von der kompletten Kulisse her ein Downer und dann spielen sie noch so, wie sie aktuell spielen. Ja, es ist ja auch völlig klar, dass sich da alle drüber lustig machen. Was glaubst du, wo die Entwicklung des VfL hingehen kann? Und was würdest du dir wünschen für diesen Verein?
Ich würde, glaube ich, erstmal mit der zweiten Frage einsteigen. Ich glaube, es muss in der kompletten Stadt Wolfsburg muss irgendwas passieren. Jeder weiß, glaube ich, auch, Wolfsburg ist eine der reichsten Städte Deutschlands, weil du jeder Arbeit bei VW hat ein gutes Grundeinkommen und sowas. Und das zieht sich durch jeden Bereich, ob das jetzt VW ist, ob das jetzt die Stadt ist oder ob das jetzt der Verein ist. Ich habe das Gefühl, die Leute in Wolfsburg sind satt und haben jetzt auch keine Lust, jo, am Wochenende spielt wieder der VfL. Ja, eigentlich liegt mir der Verein am Herzen, aber die spielen halt jetzt auch nicht gut und ich habe keinen Bock, ins Stadion zu gehen. Da würde ich mir auch einfach wünschen, dass das von den Menschen aus Wolfsburg mal wieder kommt. Ja, wir gehen auch mit euch durch die schweren Zeiten. Wenn ich das sehe, dass wie zum Beispiel unsere Fans zu jedem Auswärtsspiel hinfahren, ich sehe da, wenn ich wirklich auswärts mal mitfahre, ich sehe immer die gleichen Gesichter. Es kommen keine neuen Leute mit. Und
das ist aber normal, halbwegs.
Klar normal. Du hast deinen eingeschworenen Kern, aber es wäre zum Beispiel auch mal schön, wenn vielleicht mal jemand nachkommt. Wenn du da jetzt vielleicht mal ein paar Jungs sehen würden, die jetzt vielleicht auch auf ihre erste Auswärtsfahrt gehen. Das wäre wahrscheinlich einfach mal aus der Fansicht ganz schön, wenn du nicht jede Woche die gleichen Gesichter sehen würdest. Und ich denke, es muss einfach in der ganzen Stadt mal wieder passieren. Jo, wir sind gerade in der Situation, alle sind so ein bisschen satt und wir müssen wieder irgendwas bewegen, damit wir alles wieder ein bisschen mehr in die Gänge kriegen. ob das jetzt Volkswagen ist, ich möchte jetzt hier keinen Wirtschaftstalk machen, ob das jetzt der Verein ist, aber ich finde, da muss was passieren. Und was war nochmal die erste Frage? Ich habe mich gerade zu sehr
verwirrt. Ja, das ist letztlich so die Richtung, in die der VfL gehen könnte. Das war ja auch schon die Antwort darauf. Aber warum macht es sich denn dann der VfL da so schwer? Also du weißt ja, du hast nicht die größte Fanbase und du weißt, du bist ein regional wirkender Verein. Du weißt aber auch, ey, Kohle ist jetzt nicht das Riesenproblem bei uns, solange es halbwegs Volkswagen noch gut geht. Und jetzt erstmal kurzfristig haben sie da ja jetzt Gewissheit. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass die sehr aktive Fanszene, die ja auch in der letzten Saison auch wirklich nochmal eine Entwicklung durchgemacht hat, viel, viel mehr Choreos auswärts und so weiter und so fort, die wünschen sich zum Beispiel so Dinge wie, kehrt bitte zurück zum alten Zinnenlogo, weil das, damit verbinden wir einfach etwas. Ja, warum macht denn das denn der VfL nicht einfach? Also warum kommt man denn nicht mal den Fans, die immer da sind, dann an mehr Punkten noch entgegen, sondern im Gegenteil sogar, da gab es ja eine deutliche Entfremdung, vor allem in der letzten Saison.
Wenn ich dir diese Frage beantworten könnte, ich liege bestimmt 3 Tage die Woche in meinem Bett, gucke hier meinen Schal, der hier hängt, an und denke mir so, Leute, es liegt doch auf der Hand, kommt uns doch entgegen. Und ich denke, das ist A, die Identifikation, die mit reinspielt. Das würde der Fanszene sehr, sehr viel bedeuten, würde wahrscheinlich auch nochmal wieder ein bisschen mehr motivieren. Und ich frage mich auch, also sorry, ihr habt, das wäre doch auch für die Trikotverkäufe wichtig. Also ich sehe wirklich, wenn ich am Heimspieltag durch Wolfsburg laufe, ich sehe kaum Menschen, die sich da wirklich das Heimtrikot der neuen Saison gekauft haben. Die laufen alle noch im selbstorganisierten Zinnenwappentrikot der Nordkurve Wolfsburg rum. oder die, halt in dem Jubiläumstrikot, was dieses Jahr zum 80. Geburtstag passiert ist. Und ich denke mal, jeder in dieser Stadt, ob es jetzt, wenn man da durchläuft, ob es die Graffitis sind, ob es jetzt die Sticker sind, es ist immer das Zinnenwappen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo sich der Verein irgendwie selber so ein bisschen auf dem Fuß steht, weil dafür kann ich dir auch keine Antwort geben, warum das gemacht wird. Es wird immer mal wieder, es ist die Rede davon, Auslandsvermarktung und sowas. Du bist ein regional wirkender Verein, wie du es gesagt hast. Hör einfach auf mit deiner Auslandsvermarktung. Dein eingeschworener Kern gibt jede Woche alles für dich. Gib ihnen doch das zurück.
Kann es sein, ketzerische Frage, dass zu wenig VfL Wolfsburg-Fans in führenden Positionen beim VfL Wolfsburg sind?
Schwierige Frage. Also ich denke, dass man den Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg mit reingeholt hat. Der wird bestimmt auch die Stadt kennen. Der wird die Bürger kennen. Der kennt bestimmt auch die Interessen der Bürger. Der weiß ganz genau, wenn ein VfL-Fan kommt, der würde sich freuen, wenn das Zinnenwappen zurückkommt. Auch, dass man Diego Benayo mit in den Aufsichtsrat geholt hat. Das ist ja auch ein Spieler, der immer relativ nah an den Fans war. Genauso wie Marcel Schäfer, der ja eigentlich auch eine Identifikationsfigur war. Schön, das hat er sich jetzt mit seinem Wechsel nach Leipzig ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, eigentlich müsste das auf der Agenda stehen. Und wenn ich mich mit Leuten in Wolfsburg unterhalte, habe ich auch das Gefühl, dass das besprochen wird. Aber es wird einfach nicht gemacht. Und also was soll da noch passieren? Also das Einzige, da sind wir wieder bei Hoffenheim. Das ist jetzt blöd, dass man wieder die Parallele ziehen muss, aber es müsste ja wirklich so sein, dass wirklich jemand von den Ultras mal in den Aufsichtsrat kommt und sagt, das ist jetzt unser Interesse, aber das ist das Einzige, was mir noch einfallen würde.
Aber das sagt doch auch schon so viel aus, dass wir bei so vielen Bundesliga-Vereinen sagen, da müsste mal jemand aus der organisierten Fanszene mit dabei sein, damit die einfach so ein paar dumme Dinge nicht tun. Es spricht ja niemand darüber, dass die Ultras jetzt den Verein übernehmen müssen und die alte höhnische Albtraumvision, die muss ja gar nicht wahr werden, dass die dann da völlige Anarchie durchmachen, sondern dass die einfach nur verhindern, dass dumme Dinge getan werden. Oder eben Dinge, die einfach in den Fanbereichen, zu denen ganz offensichtlich diese Herren im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung die Verbindung verloren haben, dass die Dinge, die dort sauer aufstoßen, dass die vielleicht nicht gemacht werden oder zumindest anders kommuniziert werden. Und ich meine, meine Frage kam jetzt so ein bisschen hintenrum, aber wenn ich mir halt zum Beispiel Michael Meeske anschaue, der in der Geschäftsführung ja nach allem, was ich weiß, zuständig ist für eben solche Sponsoring-Fragen und so weiter und so fort, dann will ich dem jetzt nicht absprechen, dass der sich mit dem VfL Wolfsburg identifiziert, aber jemand, der vorher bei Hannover 96, beim 1. FC Nürnberg und bei St. Pauli war er doch, glaube ich, auch, oder? Genau, bei St. Pauli war er auch schon unterwegs war, Naja, na, dann kann das ja kein Hardcore-VfL Wolfsburg-Fan sein. Und es scheint ja ganz offensichtlich ein Mismatch zu geben oder eine zu große Entfernung zwischen dem, was sich viele, nicht alle, aber viele für den Verein wünschen an der Basis und dem, was die Spitze macht. Und da frage ich mich, warum dieses Gap neudeutsch nicht geschlossen werden kann irgendwie.
Ein weiteres Beispiel für diese Thematik ist ja genauso auch der VW-Chef Oliver Blume. Auch im Aufsichtsrat sitzend, hat damals vor dem Derby, ich weiß, die Braunschweiger wollen es nicht hören, für uns Wolfsburger ist das schon ein wichtiges Spiel gewesen, hat ja gesagt, ja, ich bin irgendwie so ein bisschen auf beiden Seiten. Ja, der hat halt durch gesagt, dass er Braunschweig-Fan ist. Der kommt aus Braunschweig, der ist mit dem Verein aufgewachsen und die gewisse Rivalität gibt es zwischen den Vereinen. Und da habe ich auch das Gefühl, eigentlich interessiert es sich doch gar nicht, was da abgeht. Das wird jetzt schon seit 80 Jahren gemacht, diese Kooperation. Aber was beim VfL Wolfsburg abgeht, ja, dann verlieren sie halt ein paar Spiele. Und ich glaube einfach, dass auf dieser Aufsichtsratebene, das ist wahrscheinlich da, wo du in Zukunft als erstes angreifen musst, wenn du diesen Verein irgendwie wieder an andere Zeiten bringen willst. Und dann muss auch Charakteren wie Peter Christiansen, ich glaube, der wird auch immer mal wieder eingeschränkt von dem, was er eigentlich machen möchte, muss wirklich freie Hand gelassen werden. Wenn es da nicht funktioniert, dann muss er natürlich gehen. Aber ich finde, die Personen darunter müssen frei arbeiten können. Die Ebene darüber muss mehr Fußballkompetenz haben, muss mehr Identifikation mit dem Verein mitbringen. Und dann kann es vielleicht auch erstmal wieder in eine positive Richtung gehen. Und wenn dann noch so ein bisschen die Euphorie in der Stadt stimmt, wie es ja eigentlich vor der Saison war, alle haben sich gefreut, 80 Jahre VfL Wolfsburg. Das ist ja auch schon mal eine sehr, sehr gute Zahl. Aber dann wird halt sowas relativ schnell wieder im Keim erstickt.
Und wie gesagt, es gibt ja eine Entwicklung. Also die Auswärtsfans, natürlich sind das immer noch nicht 5.000 in jeder Stadt, aber es gibt einen stabilen Kern, der überall mitfährt und bei dem ich jetzt nicht große Unterschiede zu anderen Szenen feststelle, auch wenn ich jetzt weiß, dass ich jetzt gerade auf der Todesliste von vielen Fans gelandet bin, aber trotzdem, schaut euch an, was die an Choreos machen, Pyro-Einsatz, egal wie man dazu steht, gibt es viel mehr, sie haben sich an den Investorenprotesten beteiligt und so weiter und so fort, also es ist eine kleine Szene, aber es ist eine Szene, die sich sehr ähnlich ist zu vielen anderen Vereinen und darauf kannst du aufbauen, denn das sind die, die immer kommen. Die sind immer für dich da. Ich bin heute der Mann der ketzerischen Fragen. Kann es sein, dass für Volkswagen das Sponsoring vom VfL Wolfsburg eher so eine lästige Pflicht geworden ist in den letzten Jahren?
Ja, das ist, wie gesagt, das baut sich, glaube ich, auf ein Take von mir von eben auf. Da sind viel zu wenig Leute drin, die irgendwas in diesem Verein finden. Schön, dass jetzt Diego Benayo da ist, dass man mal so ein bisschen das andere Gefühl hat. Aber vorher waren es ja wirklich entweder externe Personen, wie Michael Meeske, den du genannt hast, dann Oliver Blume. Ich kann jetzt nicht die genaue Aufsichtsrat-Konstellation benennen, aber es sind einfach zu viele Leute da drin, die... Der VfL Wolfsburg ist denen egal. Und ich glaube einfach, das ist eine gewisse Tradition, dass es diese Verbindung zwischen Werk, Stadt und Verein gibt, wie sie auch oft selber von der Fanszene genutzt wird. Es wurde eine Choreo Werkstattverein zum 80. Geburtstag gemacht. Und ich glaube, dass das inzwischen so ein bisschen vom Verein und von der Stadt wahrscheinlich ein bisschen größer ist. Und Volkswagen, ich habe da meine Fragezeichen, ob dies jetzt großartig interessiert, ob der VfL Wolfsburg nächstes Jahr mal wieder eine gute Saison spielt. Oder wenigstens, mir würde es erstmal reichen, wenn wir erstmal wieder im Mittelfeld landen würden. Weil das ist als Fan, also ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchstehe. Also es ist nicht so gut für mein Herz, wenn wir wieder im Abstiegskampf sind.
Ich meine, dahinter steckt ja letztlich die Frage, warum Volkswagen eigentlich diese Unterstützung macht. Und am Anfang würde ich jetzt mal sagen, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das war so ein klassisches Werkclub-Ding eben, also du willst ja letztlich auch die Stadt Wolfsburg attraktiv machen, du willst was bieten, Fußball ist die beliebteste Sportart, deswegen haben sie da schon immer ein bisschen gefördert und dann vor allem in den 90ern wurde es ja dann mehr. Du hattest die Stadionfrage, die eine ganz große war und da war eigentlich schon sehr, sehr früh klar, wenn du ein ordentliches Stadion haben willst mit einer, man muss jetzt sagen, im Nachhinein zu großen Kapazität, dann muss da Volkswagen mit dabei sein. Dementsprechend hat man da dann auch reingebuttert und hatte damit ja auch Erfolge. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass durch den VfL Wolfsburg die Marke VW irgendeinen positiven Imagegewinn hätte. Selbst als der DFB-Pokalsieg unter Dieter Hecking geklappt hat, war es ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, oh, jetzt werden sie aber mehr Autos damit verkaufen. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass die Meistermannschaft von Felix Magath, dass die jetzt so wahnsinnig gute Merchandise-Kampagnen für VW gemacht haben, sondern es war ja immer schon quasi etwas, was sich Volkswagen geleistet hat als Konzern. Eben meiner Meinung nach oder meiner Interpretation nach, weil man eben den Standort Wolfsburg, den, also die Stadt, die Region, die wollte man fördern, da wollte man auch was bieten, weil es gibt in anderen Städten vielleicht ein bisschen mehr, was man so in seiner Freizeit tun kann. Ist das so, auch so wie du es erlebst?
Ich kann das jetzt noch nicht sagen, weil ich bin wahrscheinlich nicht alt genug dafür. Ich bin Mitglied beim VfL geworden, da war ich 6 Jahre alt, vorher schon ein bisschen Fan gewesen, ich bin immer in die Fußballschule gegangen und sowas. Ich kenne das erst seit 2010. Mhm. Also natürlich habe ich mich mit der Geschichte meines Vereins beschäftigt, aber ich bin da wahrscheinlich, ich habe das zu wenig mitbekommen. Aber dein Punkt, dass du gesagt hast, dass sich das VW einfach leistet, so einen Verein zu haben und die Stadt irgendwie ertragreich zu machen. Wenn man nach Wolfsburg reinfährt, es gibt ja immer an den Autobahnen, gibt es ja immer diese Schilder mit Erlebnisstadt und sowas. Beim VfL steht Erlebnisstadt Wolfsburg, da wird gezeigt, wird das Stadion ist da drauf abgebildet, die Autostadt und ich glaube das Schloss. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die VW machen wollte. Jetzt steckt VW in der Krise. Mhm. Und jetzt guckt man da so ein bisschen drauf. Ja, das ist ja auch noch da. Jetzt müssen wir ja da mal gucken, wie wir das machen. Ja, wenn wir denen jetzt mal wieder ihre 80 Millionen Etat geben, ja, keine Ahnung, wie gesagt, auf der Bilanz ist es eh nicht so schlimm, aber ich glaube, die haben aktuell einfach andere Probleme und dann rückt das einfach auch sehr stark in den Hintergrund. Und ich weiß nicht, wie lange sich VW das noch leisten will. Anscheinend ist es jetzt noch nicht so schlimm wirtschaftlich, aber es gibt halt diese Verbindung.
Es ist halt ein emotionales Thema. Also wenn Volkswagen jetzt sein Sponsoring beim VfL zurückschraubt, dann wissen alle, wie die Lage bei Volkswagen ist. Und sie widersprechen ja immer allen Unkenrufen, die es gibt. Es gab zwar auch schon Stellenkürzungen und so weiter und so fort, aber Volkswagen tut ja immer noch so, als ob alles ganz wunderbar wäre und auch die neuen Modelle sind alle ganz toll und deutsche Autos sowieso die besten der Welt. Dementsprechend glaube ich, gibt es so einen gewissen Zwang auch beim VfL Wolfsburg mit drin zu bleiben, weil das ist eh nur ein vernachlässigbarer Kostenpunkt mit den 80 Millionen plus du musst halt den Verlust ausgleichen. Also ja, sagen wir mal 100 Millionen gibst du aus. Das wäre für viele andere richtig viel Geld. Für Volkswagen ist das wirklich eine Nachkommastelle in der Bilanz und deswegen, allein deshalb wird man es glaube ich nicht tun. Aber die Frage, die ich mir auch stelle, ist, wie Fans darüber denken. Also ich nehme das schon so wahr, dass gerade bei Teams, die eben so 50 plus 1 Ausnahmen sind, dass es da schon ein Bewusstsein für gibt. Und es gibt natürlich auch die Fans, die sagen, das ist mir alles völlig egal, das ist mein Verein, der soll so erfolgreich sein wie möglich. Ist auch völlig eine völlig legitime Ansicht. Ich kenne aber schon durchaus auch Fans, die sagen, ehrlich gesagt, ich bräuchte diese Ausnahme gar nicht, auch wenn das bedeuten würde, wir spielen in der zweiten Liga, weil ich würde trotzdem kommen. Die anderen, die jetzt gerade auch nicht da sind, weil es halt auch nicht geil ist, 14. in der ersten Liga zu sein, die betrifft es ja eher. Gibt es solche Diskussionen eigentlich in der Fanszene beim VfL Wolfsburg auch?
Also du kannst mich da gerne dazu zählen. Ich würde wahrscheinlich auch immer noch zum Fußball gehen, wenn der VfL Wolfsburg ein Zweitligist wäre. Ich hätte da wahrscheinlich auch immer noch meinen Spaß dran. Es gibt genug Fans in Deutschland, die lange schon ihren Verein unterstützen, der in der zweiten Liga spielt. Ich stimme auch genauso damit überein, was unsere Fanszene auch zu 50 plus 1 sagt. Die sehen das durchaus kritisch, dass man da eine Ausnahme ist. Und ich habe mich da jetzt auch immer mal wieder mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, ja, Region Nord, mal ein paar coole Stadien abklappern oder auch dritte Liga, dass man was erlebt. Das ist, wenn man zum Fußball geht, da geht man ja jetzt nicht in erster Linie immer nur hin, um jetzt wirklich guten Fußball zu sehen. Das ist jetzt vielleicht in der VIP-Lounge, dass man sich da noch was Nettes zu essen holt und dann sieht man das Spektakel auf dem Platz. Aber ich gehe zum Beispiel auch, wenn ich zum VfL gehe und ich jetzt nicht Fußball gucken gehe auf neutraler Ebene. Ich gehe da auch einfach hin, weil ich den Verein supporten will, weil es mein Verein ist, seitdem ich klein bin. Und ich denke mal, dass man da auch mit sehr gut leben könnte, wenn man nicht Teil dieser 50 plus 1 Ausnahme ist. Und
Es würde ja gar nicht auch zwangsläufig bedeuten, dass es in die zweite Liga runtergeht. Wenn man so arbeitet wie in den letzten Jahren, dann geht es halt krachend runter in die zweite Liga und dann hat man das auch sehr verdient. Aber wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, man merkt ja dann, wenn der Druck höher ist, wird dann doch ein bisschen anders gearbeitet. Und ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht die Regionalliga Nordost, will ich jetzt auch nicht romantisieren. Da stellt man sich immer ein bisschen schöner vor, als es eigentlich ist. Ich habe das hier vor der Haustür mit 1860 erlebt. Bayernliga, ja, war schon ganz cool, oder Regionalliga. Aber so richtig viele sind da dann auch nicht gekommen. Aber das war ehrlich gesagt für diejenigen, die da waren, völlig egal. Die hatten die Zeit ihres Lebens, vielleicht sogar ein bisschen besser als jetzt in der dritten Liga. Aber das ist ein anderes Thema. Maxi, ich glaube, wir könnten noch ganz viel über den VfL Wolfsburg sprechen. Das Frustrierende ist aber, ich habe auch das Gefühl, ich habe fast alles davon schon mal irgendwann besprochen in den letzten Jahren im Rasenfunk. Es ändert sich einfach nichts. Vielleicht ist ja Diego Benaglio doch der Heißbringer oder Pirmin Schwegler. Wer weiß das schon? Vielleicht machen sie, ich meine.
Oder doch Maximilian Arnold.
Ja, oder Maximilian Arnold. Ich meine, vielleicht, weißt du, Hoffenheim hat halt einfach einen österreichischen Club nachgebildet. Vielleicht bilden jetzt Schwegler und Benaglio ein Schweizer Modell nach. Vielleicht ist das der neue FC Basel. Vielleicht ist das der erste Indikator, den wir jetzt hier in dieser Wintertransferperiode gesehen haben. Und ja, vielleicht ist das ja auch eine gute Lösung. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dich eingelassen hast, auch auf dieses allgemeinere Gespräch. Ich muss dazu sagen, ich habe dir nur 4 Stichpunkte geschickt zu dieser ganzen Sendung, aber weil ich auch wusste, dass du damit sowieso umgehen kannst. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ja, wie gesagt, hat richtig, richtig Spaß gemacht und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wo man euch hören kann, wo man dich hören kann, werde ich natürlich verlinken. Findet ihr alles in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da findet ihr auch die Informationen, wie man den Rasenfunk unterstützen kann. Denn wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Davon zahlen wir auch unseren Gästen ein kleines Honorar. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Torben, bei Locke von Fino, bei Berserker Ulf, bei Martin und bei Jan. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt in der Vergangenheit, sondern sich auch als Unterstützende registriert. Alle Informationen bekommt ihr auf rasenfunk.de. Einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, könnt ihr das sehr gerne loswerden unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten empfehlt uns sehr gerne weiter. Bleibt uns gewogen, werdet oder bleibt gesund. Und dann hören wir uns hoffentlich bald hier wieder im Rasenfunk. Denn in dieser Woche gibt es sogar noch einen weiteren Schwerpunkt. Morgen erscheint die Sendung zu Werder Bremen. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Ach hier, nimm doch bitte noch das Altglas mit.